Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Hebammenzeit, immer anders, immer neu. Da sitzen wir wieder, Marie. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Neue Woche, neues Glück, wollte ich gerade sagen. Aber es war nicht so unsere Glückswoche dieses Mal, glaube ich.
Nicht so richtig. Wir wollten den Podcast ja eigentlich auch schon vor 2 Tagen aufnehmen. Ja. Und dann kam das Leben dazwischen, möchte ich mal meinen. Ja? Deswegen sind wir jetzt wieder spitz auf Knopf, aber... Ja, so ist es halt manchmal.
So ist es halt manchmal. Aber wir sprechen ja noch ein bisschen über unsere Woche, wie kurios sie diese Woche war und was so ein bisschen auf uns zugekommen ist.
Also ich verrate es dir im Wochenrückblick heute. Ich habe es dir vorher nicht verraten, weil ich wusste, es würde dir genauso schlechte Laune machen, wie es mir schlechte Laune gemacht hat.
Ich habe auch einen Punkt dabei, er macht mir weiterhin schlechte Laune.
Bei mir ist es jetzt durch, Haken dran.
Da aber bist wie du vielleicht einen Schritt weiter, vielleicht 100% ist es bestimmt dasselbe. Es würde eigentlich zum Zeitpunkt passen, wenn es nämlich dir schlechte Laune macht, weiß ich, dass es mir auch schlechte Laune macht. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was mir schlechte Laune gemacht hat, ist es bestimmt das Gleiche.
Hat uns dasselbe vielleicht die letzten Tage umgetrieben und wir haben es nicht miteinander geteilt und es hat uns trotzdem beide beschäftigt. Das wäre
irre.
Wow. Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Aber es gab ja auch ganz freudige Ereignisse. Hast du es mitbekommen? Das Geschwisterchen von Peppa Wutz ist geboren.
Efi ist da.
Aber was sagen wir zu Efi?
Ja, also ich habe ein bisschen einen anderen Namen erwartet. Also
ich
Efi finde ich süß.
Total
ist ein schöner Name. Aber Peppa finde ich ja so frech. Dann kam der Schorsch.
Frech.
Wo man so ein bisschen dachte auch so wirklich britische Namen. Toll. Ich hätte jetzt eher vielleicht auch noch was Klassischeres. Also ich weiß nicht, wie...
Ja, schwierig. Ich habe mir auch so Gedanken
gemacht. Ich weiß
das
gar nicht so ganz
genau. Ich finde Efi super süß.
Ich finde Efi auch super süß.
Ich frage mich so ein bisschen, wo reiht sich das ein? Also ist es ja Peppa, Schorsch, dann ist immer Sausia. Also irgendwie, und Efi, das ist so ein schöner Name, den kann man ja auch gar nicht, sie verunstalten ja so ein bisschen auch Namen immer wieder durch ihre Aussprache.
Eigentlich ist es so Efi. Ja, es klingt so süß. Den kannst du so singen, so lieb. Aber vielleicht ist sie auch deshalb ja süß. Vielleicht wird sie auch immer ein Baby bleiben.
Ich fand das auch so niedlich, das Announcement, hast du es mitbekommen?
Ja.
Das ist wirklich wie bei Königs.
Und sie standen auch wirklich, Peppa Wutz, beziehungsweise Papa Wutz und Mama Wutz mit Neugeborenen, wie die Königsfamilie vor der Treppe. Ja, sie haben es wirklich auszelebriert. Ich hätte mich wegschmeißen können.
Ich liebe
es. Ich sage dir, ich glaube, ich bin gerade ein größerer Peppa Wutz-Fan als meine Tochter.
Ich auch.
Weil ich das mir alles anschaue.
Ich auch.
Und ich bin auch froh, dass ich ein paar Wochen wenigstens mit Mama Wutz zusammen kugeln durfte.
Ist das nicht schön?
Ist das nicht toll?
Und das kann ich wirklich voll nachempfinden. Also da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Oder das hättest du auch
gerne
gemacht.
Das hätte ich auch gerne gehabt.
Zumindest diese 3 Wochen.
Muss ich sagen, zumindest die 3 Wochen, wo es jetzt bekannt war. Ist das nicht toll, wie man so eine Kinderserie so zelebrieren kann? Und da so eine Geschichte drum spinnen kann, dass das inzwischen alle Generationen gefühlt begeistert.
Und ja auch wirklich durch die kompletten Medien geht. Sogar die Vogue hat gepostet, dass Efi geboren ist. Also wenn es sogar in diese Kreise geraten ist, dann müssen wir uns wirklich darüber Gedanken machen, was für Wellen dieses kleine Schweinchen doch schlägt.
Also ich sag's mal so, Vinzos, da, uiuiuiui.
Lasst euch mal was einfallen.
Da, puh, würde ich mal sagen, Vorsicht, nicht, dass euch die Krone bald stibitzt wird.
Und ich würde sagen, es gibt wirklich eine 1 mit 8 Sternchen fürs Marketing.
Das ist sensationell.
Das haben sie so sensationell gemacht. Ich hoffe, dass sie es genauso weitermachen und jetzt das Wochenbett kommt.
Sie machen,
wie?
Achtung, da kann
geht's
ich dich, habe ich heute Morgen ganz frisch gelesen, es kommt ein Kinofilm.
Ja, mit 6 Folgen.
Ja, im Kino wird es ausgestrahlt, mit wie Peppa das Geschwisterchen kennenlernt.
Plus 6 neue Songs.
Du kannst auch noch mitsingen. Der Merch dazu, also von Handyhülle über Kuscheltiere plus Efi als Tasse. Ich sehe es vor mir. Deckst du dich ein?
Aber ich decke mich auf jeden Fall ein. Und ich habe auch erst überlegt, ob ich mit meiner Tochter hingehe, aber sie ist noch zu klein.
Nein,
6 Folgen sind wirklich lang. Also sie guckt ja mal eine, aber 6 sind zu lang. Deshalb habe ich jetzt einfach überlegt, ich gehe allein oder mit dir dahin.
Oh, gehen wir zusammen hin. Bei meiner Tochter ist es zu peinlich. Sie sagt, Mama, ich kann nicht in den Peppa Wutz Kinofilm
gehen. Dann machen wir das.
Dann gehen wir 2. Oh ja,
wir gucken uns die 6 Folgen an, weil das sind ja schon 1,5 Stunden. Also es ist ja wirklich lang.
Die Zeit nehmen wir uns.
Aber die Zeit sollten wir uns auf jeden Fall nehmen.
Da war aber richtig was los. Uiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick. Kommen wir zum Rückblick der Woche. Also wir haben es ja eben gerade schon so ein bisschen angeteasert. Die Woche war, naja, sagen wir mal, sehr durchwachsen.
Schrecklich.
Sehr durchwachsen bei uns. weil irgendwie, nee, einfach die Termine, so wie wir sie gelegt haben, die haben von vorne bis hinten nicht gepasst. Dann kamen natürlich auch noch Sachen dazu, die hatten wir nicht so in der Hand, deshalb mussten wir nochmal umplanen. Aber irgendwie hat die Woche nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und soll ich dir meinen Punkt verraten, welche mich die Woche auch sehr beschäftigt hat? Abrechnung.
Nee, bei mir war es nicht die Abrechnung, bei mir war es die Steuer.
Das kam noch zusätzlich dazu. Obwohl, da muss ich sagen, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, dass die Abrechnung, irgendwie waren wir beide super spät dran. Und ich habe das jetzt immer mal so abhört. Das war gar nicht so schlimm. Aber wir müssen ja auch bis Juni in unserer Hebammentätigkeit alles, was im Vorjahr war, abgerechnet haben. Da war ich leider ein bisschen schludrig. Da habe ich gemerkt, aha, das letzte Jahr.
Na da.
Da habe ich einige Rechnungen noch nicht gestellt. Um Gottes Willen. Ich hasse es. Ich sitze da und ich hege so einen Groll. Ihr kennt das vielleicht auch, vielleicht habt ihr Aufgaben und man schiebt das ja dann so vor sich raus und denkt und macht und tut. Wahnsinn, wie ich Abrechnung wirklich überhaupt nicht mag.
Ich mag das auch überhaupt gar nicht, Abrechnung, aber bei mir kommt noch ein Punkt davor, den ich noch weniger mag.
Die Steuer.
Und das ist die Steuer. Ich hasse es abgrundtief. Und mir ist dieses Jahr Folgendes passiert. Man hatte, also es geht nicht um meine Steuer vom letzten Jahr, es geht um die Steuer von 2023. Und wir hatten ja die letzten Jahre immer eine Fristverlängerung aufgrund von Corona und letztes Jahr musste die abgegeben sein, ja bis zum 31.07. Und ich bin fest der Überzeugung gewesen, das ist dieses Jahr auch noch der Fall. Ich habe mir 2 Tage im Juni für die Steuer eingetragen gehabt, dass ich mich in aller Ruhe seelisch und moralisch erstens darauf einstellen kann und die dann in aller Ruhe machen kann. So, und jetzt kam der Anruf meines Steuerberaters. Frau Stern, wie sieht es denn aus? Die Steuer muss bis zum 2.6. beim Finanzamt sein. Wann bringen Sie denn Ihre Sachen? Und ich so, bitte? Was? Ich habe das völlig verpeilt. Ich habe das völlig verpeilt, dass diese Fristverlängerung eben jetzt von Jahr zu Jahr weiter nach vorne rutscht und die Steuer eben wieder, naja, so eigentlich auch normalen Zeiten abgegeben werden muss. Also ich meine, ich bin ja auch wirklich super spät dran. Aber wie das halt mit Sachen so ist, wo du keinen Bock drauf hast, ja, du schiebst und schiebst und schiebst die.
Diese Belege raussuchen, einscannen, sind wir jetzt ja auch ehrlich, es ist ja eine reine Fleißarbeit. Es ist ja einfach nur diszipliniert, sich an den Schreibtisch setzen, Sachen zusammensuchen, einscannen. Es ist jetzt ja auch keine schwierige Aufgabe. Sie ist ja wirklich nicht unlösbar. Aber es bedeutet einfach Fleiß und Disziplin, sich dahinzusetzen, die Sachen zusammenzusuchen, aufzuschreiben, einzuscannen und einzureichen. Und ich muss wirklich sagen, ich bewundere diese Menschen, die Steuerberater sind und Steuerberater, wie heißen die Steuerhilfe, Steuerberatungshilfe?
Steuerberatung, Finanzfachwirte,
ja, genau.
Arbeit im Finanzamt.
Die machen das ja tagtäglich.
Genau der Gedanke kam mir auch. Ich hatte so schlechte Laune ab dem Zeitpunkt, wo mich der Steuerberater angerufen hat und wo ich das machen musste und über meinen Ordnern saß und sortiert habe und geordnet habe und diese Papierberge und ich da drin versunken bin. Ich habe gedacht, wenn ich das tagtäglich machen müsste, meinen größten Respekt vor diesen Leuten.
Wirklich?
Ich hätte permanent schlechte Laune. Das wäre für mich so hart verdientes Geld. Ich könnte das nicht.
Nee. Das wäre für mich kein hart verdientes Geld, weil ich könnte es nicht leisten.
Das wäre Strafarbeit.
Das Blöde dabei ist ja auch, und ich glaube, dass eigentlich, und das ist das absolut Schlimme daran, es müsste uns eigentlich sehr interessieren, weil es um unsere Finanzen geht. Es ist was sehr, sehr Wichtiges. Es geht um unser Geld, was wir verdient haben, was wir machen und tun. Also eigentlich müsste unsere Priorität genau ja da drauf liegen, weil das ist ja essentiell. Und das weiß ich auch und ich müsste mich viel mehr damit auch wahrscheinlich nochmal auseinandersetzen, beschäftigen und so und müsste eigentlich positive Vibes für dieses Thema entwickeln. Ich kann es aber leider nicht. Ich kann es nicht. Ich schaffe es leider nicht.
Aber ist das nicht schön, dass wir Menschen auch so unterschiedlich sind? Weil ich glaube, ganz viele, die diesen Beruf machen, sagen, oh, also im Kreissaal, das könnte ich ja jetzt nicht.
Nee. So viel Körperflüssigkeiten.
Oder jetzt
gib mir einen Taschenrechner. Ich rechne
aber die Steuer durch.
Aber eine Stillberatung, da bin ich raus.
Und das ist das Schöne. So unterschiedlich sind wir Menschen einfach. Und so findet jeder sein Steckenpferd und was er gerne tut, wo er seine Leidenschaft drin sieht und wo er Freude dran hat. Und das soll es ja auch sein. Also ich finde, das Sprichwort immer so schön. Such dir einen Job, den du liebst und musst keinen Tag mehr arbeiten. Und ich glaube, den haben wir beide in unserer Hebammentätigkeit gefunden. Aber würdest du uns jetzt an den Schreibtisch setzen? Und du musst das für andere Leute auch noch machen.
Das wäre nicht mein Beruf, aber umso schöner, wenn sich jemand dafür begeistern kann, wie du gerade gesagt hast. Deshalb, ja, habe ich uns einen Satz mitgebracht und du darfst gerne sagen, wie deine Woche war. Pass auf, der ist wirklich gut. Von 1 bis, du findest in deiner Jackentasche einen 20-Euro-Schein, von dem du nichts mehr wusstest. Über deine Woche.
Wie geil.
geil ist es,
wie wenn du eine Hose anziehst, wenn du eine Jacke anziehst, oh, greifst da rein und findest Geld.
Ich freue das.
Mich darüber ich immer sehr.
Ich liebe das auch. Und das ist dann immer so Girls Math, wie, das ist ja eigentlich das Geld, das ist dir irgendwann verloren. Aber du denkst immer, du hast es wie Taschengeld bekommen. Ja, das ist so
on top
und gönnst dir davon mal so richtig
jetzt,
was.
Jetzt kaufe ich mir davon was.
Ja, aber so war meine Woche. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass ich die Steuererklärung für 2023 machen muss. Ich hatte sie für deutlich später geplant. Das heißt, meine Woche war nicht nur ein 20-Euro-Schein, das war ein 100-Euro-Schein, den ich fand. Ja, weil ich einfach so überrascht davon war, dass ich das jetzt noch so ad hoc und schnell erledigen musste. Jetzt bin ich aber auch happy, weil ich habe gestern den Ordner abgegeben und der schaut mich so an. Oh, das ging jetzt aber doch flott. Ja, habe ich jetzt doch noch nicht damit gerechnet. So. Deswegen 100 Euro waren es in der Jackentasche. 100. So überrascht war ich davon. So überrascht war ich von meiner Woche. Und bei dir?
Ja, ähnlich. Ich würde es genauso beschreiben wie deine Woche. Nur muss ich leider dazu sagen, dass ich mit der Abrechnung noch nicht ganz durch bin. Also es fehlt nicht mehr viel. Aber halt noch so die letzten Kniffe. Ich muss halt alles noch einpacken. Ich muss es noch frankieren und wegschicken. Muss nochmal zur Post. Also die ganzen Geschichten kommen. Das Große und Ganze ist durch. Deshalb wäre es bei mir ein 50-Euro-Schein.
Man verliert auch zu viel. Das ist wieder so eine Sache. Nee, Lebenszeit ist das eine. Und man hat ja dann auch irgendwann, sind wir doch mal ehrlich, wenn du jetzt vom letzten Jahr noch Ziffern da reingibst. Ich glaube, wir verschenken da so viel.
Manchmal verstehe ich da meinen Kopf nicht. Weil das ist ja essentiell, das ist ja der Grundbaustein von dem, den wir leben. Ich glaube, ich muss mein Mindset ändern.
Werbung. Marie, es gibt ja eine Sache, die wir beide schon seitdem wir Hebammen sind, gemeinsam haben. Nämlich, wir heben alle Dankes- und Geburtskarten auf, die wir von den Familien geschenkt bekommen.
Und das ist immer so schön, das zu sehen. Und wir haben jeweils hier eine Box, in der wir die aufbewahren. Manchmal hängen wir sie ja auch auf, je nachdem. Oh, es ist immer toll, die Geburtskarten nochmal zu sehen und die kleinen Erdenbürger und Erdenbürgerinnen zu sammeln.
Und ich finde es auch so schön, weil je länger wir jetzt natürlich auch Hebammen sind, desto größer wird auch unsere Sammlung. Und die Kiste auch ab und zu mal rauszunehmen, das ist immer, ja, einfach schön, da nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Auch mit unseren Töchtern. Wir nehmen die oft zur Hand, gucken da gemeinsam durch und dann haben die auch immer noch eine Frage. Wenn man dann auch sieht, wie alt die Kinder inzwischen schon sind, wo wir die Geburten begleitet haben, ist eine tolle Sache.
Ist eine ganz tolle Sache. Aber natürlich auch die Geburtskarten unserer Kinder anzuschauen, ne? Ist auch nochmal so ein kleines Revue passieren lassen von der Zeit, wie klein sie auch wirklich waren, wie sie geboren wurden. Und falls ihr euch jetzt fragt, oh, so eine Geburtskarte, die möchte ich auch gerne erstellen, dann schaut auf jeden Fall mal bei unserem Partner der Kartenmacherei vorbei. Weil egal, ob persönliche Geburtskarten, Fotobücher oder individuelle Fotogeschenke, hier könnt ihr sie wirklich ganz toll gestalten. Mit ganz viel Liebe, dem höchsten Anspruch an jedes Detail, von der Papierqualität bis hin zu jeder handgezeichneten Illustration. Da ist wirklich alles möglich.
Wenn ihr sie gestaltet und dann bestellt habt, werden diese in einer eigenen Druckerei in Deutschland und Frankreich gefertigt und dann ganz unkompliziert zu euch nach Hause geschickt. Also ihr könnt eure Lieblingsbilder mit einer ganz persönlichen Papeterie vom Handy direkt ins echte Leben bringen. Zum Erinnern, Verschenken, Durchblättern und immer wieder erleben.
Und mit unserem Code HebammenZeit15, also ich wiederhole nochmal, HebammenZeit15, bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und der Code ist gültig bis zum 22.06.2025.
Also lasst euch die Chance nicht entgehen. Sucht eure Lieblingsfotos raus, gestaltet sie und verschickt Freude an euch selbst, an eure Hebamme oder aber auch die ganze Familie.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen. Vom Mindset ändern bei uns, was das Thema Abrechnen und Steuererklärung angeht, kommen wir jetzt zu einem Thema, was auch was mit dem Mindset zu tun hat, aber mit dem Mindset für die Geburt. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir heute gerne mit euch über das Thema Geburtsplan sprechen wollen, weil vielleicht viele das von euch noch gar nicht kennen, nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, vielleicht auch mal einen Einblick haben wollen, was steht dahinter, was kann denn in so einen Geburtsplan rein, was macht denn Sinn? Und deswegen wollen wir heute ganz ausführlich darüber mit euch sprechen.
Schönes Thema. Ich freue mich sehr, dass wir es auch mal ganz ausführlich besprechen. Oft ist das ja ein Thema, was eher so ein bisschen am Rande in sehr vielen Podcast-Folgen schon gefallen ist, der Begriff Geburtsplan. Aber wie du gerade gesagt hast, was es wirklich ist und was dahinter steckt, freue ich mich, dass wir heute so ein bisschen mehr und ausführlicher darüber sprechen. Denn wenn man an eine Geburt eines Kindes denkt, wünscht man sich oft ja, dass diese sehr kraftvoll, sicher, aber auch möglichst selbstbestimmt abläuft. Und Wie kann man also dafür sorgen, dass das Geburtsteam genau weiß, was ich eigentlich gerne möchte, beziehungsweise was meine Wünsche für diese Geburt sind? Und da ist es eben wichtig, sich gut vorzubereiten, innerlich, organisatorisch, aber auch auf verschiedene Szenarien einstellt, weil die Geburt ist auch leider nicht immer planbar, das wissen wir. Und deshalb ist es gut, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und auch auseinanderzusetzen.
Und das ist so wichtig, das während der Schwangerschaft zu tun, weil unweigerlich, ja, wenn man schwanger ist, dann hört man Geschichten, die bekommt man auch teilweise ungefragt erzählt. Ne? Man geht schwanger irgendwo einkaufen, die Bäckereifachverkäuferin auf einmal erzählt ihre Geburtsgeschichte, obwohl man denkt, hä, die interessiert mich jetzt gar nicht, ich würde gerne nur 5 Brötchen kaufen und das war's. Ja, oder man hat so eine Vorstellung von der Geburt aus dem Fernsehen und merkt dann relativ schnell, wenn man einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, nee, das deckt sich ja gar nicht mit der Realität. Und je früher man sich während der Schwangerschaft mit dem Thema Geburt auseinandersetzt und auch damit, welche Wünsche man vielleicht hat, sich auch damit auseinandersetzt, was bin ich denn eigentlich für ein Typ? Was könnte ich mir denn vorstellen? Was tut mir gut während der Geburt oder was kann ich mir gar nicht vorstellen? Und da ist der Geburtsplan einfach eine gute Sache, um sich mit dem Thema mal ganz intensiv auseinanderzusetzen, mit den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und auch mit sich selber ja so ein bisschen. Was bin ich für ein Typ Mensch?
Und auch die Ängste vielleicht zu benennen und die ja auch in diesem Gespräch beziehungsweise in dem Geburtsplan ja auch festzuhalten. Jetzt haben wir viel davon gesprochen, wann mache ich den oder warum kann es sinnvoll sein, einen Geburtsplan zu erstellen. Aber was ist das denn jetzt genau? Es ist eine schriftliche Zusammenfassung von deinen Vorstellungen und Wünschen rund um die Geburt. Und es ist keine starre Checkliste, die man aufschreibt, sondern eher ein, wir nennen es mal, flexibles Kommunikationsmittel, wo man einfach mal seine Gedanken und Wünsche festhält, aber vielleicht hier diese Flexibilität drin behält, weil wir ja gesagt haben, eine Geburt läuft nicht nach Plan. So gerne wir das ja auch einfach alle hätten, ist es aber leider nicht immer der Fall. Und der Geburtsplan, du hast es eben gerade auch schon so schön gesagt, Anja, enthält Wünsche, Bedürfnisse und Prioritäten und ist eben eine tolle Betreuungsgrundlage für uns Hebammen, damit wir eben auch wissen, wo liegen hier die Wünsche? Auf was achten wir vielleicht? Deshalb ist es super für Klinikgeburten, aber auch für Gebärende, die außerhalb einer Klinik entbinden, weil ihr das natürlich dann eng wirklich mit der Hebamme einmal auch absprecht.
Da finde ich, hast du gerade was ganz Wichtiges angesprochen, dass die Hebamme schnell ein Bild bekommt. Gerade im klinischen Setting, wenn man zu einer Geburt kommt, ist es ja häufig so, dass man die Hebamme zu diesem Zeitpunkt zum allerersten Mal sieht und kennenlernt. Und uns als Hebamme geht das ja aber auch so. Jede Gebärende, die zur Tür hereinkommt, die kennen wir in der Regel erstmal nicht. Ja? Und wenn sie dann einen Geburtsplan dabei hat, wo sie genau drauf geschrieben hat, pass mal auf, das kann ich mir sehr wohl vorstellen, das kann ich mir vielleicht überhaupt nicht vorstellen, dann spart das ganz viel Kommunikation, weil wir auf den ersten Blick schon direkt erfassen können, okay, das und das ist gewollt, das ist nicht gewollt und haben schon relativ schnell auch ein Gefühl immer für die Frau und können das dann ganz schnell einfach erfassen und das finde ich eine tolle Sache. An der Stelle habe ich aber noch einen Tipp für euch, weil nicht, dass ihr mit dem Geburtsplan in die Klinik kommt, gebt den der Hebamme zu dem Zeitpunkt in die Hand und die schaut sich den zum allerersten Mal durch und dann sagt die, oh, da steht jetzt was drauf, zum Beispiel, sagen wir mal, ich möchte gerne zur Entspannung in die Badewanne. Wir haben hier bei uns gar keine Badewanne, ist jetzt ein Beispiel, die meisten Kreissäle haben ja eine, aber nur, dass ihr mal so eine Vorstellung bekommt. Stellt euch, wenn ihr einen Geburtsplan verfasst habt und wenn euch das auch wichtig ist, dass der Beachtung findet, unbedingt damit einmal in der Schwangerschaft schon in eurer gewählten Geburtsklinik vor, dass ihr einfach einmal eure Wünsche, Ängste, Sorgen, aber auch Bedürfnisse besprechen könnt. Und dann kann der ganz realistisch vom geburtshilflichen Team angeschaut werden, eingeschätzt werden und euch dann auch gesagt werden, zum Beispiel, na, hören Sie, Frau Müller, eine Badewanne haben wir hier bei uns nicht, das können wir leider nicht ermöglichen. Wenn das nämlich dann der Fall ist, euch das aber super wichtig ist, habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, euch neu umzuschauen, neu zu orientieren, euch einen neuen Geburtsort zu suchen, weil dann ist dieser Geburtsort sicherlich nicht der richtige für euch, wenn ihr euch das unbedingt für eure Geburt wünscht.
Oft finden ja diese Geburtsplanungsgespräche auch im Rahmen der Anmeldung für die Geburt statt. Da kommen wir aber zum späteren Zeitpunkt nochmal, glaube ich, drauf. Aber es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, wie du gerade gesagt hast, es zu besprechen. Und
schnell miteinander warm zu werden, könnte man fast auch sagen.
Schnell miteinander warm zu werden und eben auch ein tolles Kommunikationsbindeglied zwischen der Frau, Partner und Partnerin aber auch, weil man ja die Wünsche auch über den Geburtsplan gemeinsam besprechen kann und eben dann dem medizinischen bzw. geburtshilflichen Team.
Und was auch das Schöne ist, es braucht ja dann wenige Worte, weil gerade wenn man vielleicht durch die Wehentätigkeit schon sehr belastet ist, genau, ja, gar nicht mehr viel sprechen
kann
möchte.
Kann ja auch Partner und Partnerin das übernehmen. Sprachrohr übernehmen, genau, wenn man genau weiß, okay, diesen Geburtslärm haben wir uns erstellt. Und ist ja auch schön, dass Partner und Partnerin sich eben auch mit der Geburt befassen können, beziehungsweise dass ja auch nochmal ein Medium sein kann, sich gemeinsam auf dieses große Event, nennen wir es mal, vorzubereiten. Aber warum nun einen Geburtsplan erstellen? Wir haben es gerade schon gesagt. Fragen wie, was wünsche ich mir für die Geburt? Was ist mir wichtig? Was möchte ich überhaupt nicht? Und was macht mir auch Angst? Finden hier Platz? Das haben wir schon besprochen. Aber überlegt euch auch gerne mal eure Perspektive. Denn eine selbstbestimmte Geburt geht von euch aus. Das heißt, was bringt ihr zur Geburt mit? Nicht nur, was erwartet ihr von eurem geburtshilflichen Team, von der Hebamme, von der Klinik, sondern was bringt ihr zur Geburt mit, damit ihr selbstbestimmt gebären könnt? Selbstbestimmt gebären bedeutet nämlich auch, dass ihr selbst gebärt. Wir können euch als Hebammen dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen, aber wir gebären nicht, sondern wir sind da, euch durch diesen Weg zu begleiten, auf dem Weg euer Kind zu gebären. Aber da benötigen wir natürlich auch eure Kraft dazu, damit ihr die Geburt gut meistern könnt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ihr überlegt, okay, was bringe ich mit? Was ist mir vielleicht wichtig? Was würde mir gut tun, dass ich mich entspannen kann? Ist es eine Duftkerze? Ist es ein Raumspray? Wie schafft ihr es euch, mental und auch körperlich so gut auf die Geburt vorzubereiten, dass ihr diese gut meistern könnt?
Das finde ich super wichtig, dass du das gerade ansprichst, weil das ist schon etwas, was wir gehäuft in der letzten Zeit erleben. Dass der Geburtsplan erstellt wird, auch besprochen wird während der Schwangerschaft, dann zur Geburt vorliegt und dann schaut man drauf und das ist so ein bisschen wie, hier, macht ihr mal.
Genau, das sind meine Wünsche, ihr setzt sie um und wenn wir sie nicht umgesetzt bekommen,
dann war es eine blöde Geburt.
Dann war es eine ganz, ganz blöde Geburt. Das heißt, die Verantwortung komplett an uns abzugeben, ihr sollt ja auch die Verantwortung an uns abgeben ab einem bestimmten Punkt, ne? Weil man sie auch ja gar nicht 100% behalten kann während einer Geburt. Das heißt, wir schauen natürlich, dass es euch gut geht, dass es dem Kind gut geht, aber die Geburt ist eben etwas Gemeinsames. Ihr gebärt euer Kind gemeinsam mit uns.
Das ist ja auch so die Krux eigentlich, ne? Man sagt immer selbstbestimmt, aber dann irgendwie hier.
Das ist mein Plan.
Das ist der Plan. So. Und ihr setzt aber mal um. Ja. Deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Macht euch dahingehend also unbedingt mal Gedanken. Es ist aber nicht nur ein tolles Kommunikationsmedium, wie wir das gerade schon angesprochen haben, sondern es kann ja auch so ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit einfach schaffen. Weil zum einen, man hat sich aktiv mit der Geburt schon während der Schwangerschaft auseinandergesetzt und man ist einfach in der Lage, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, in intensiven Geburtsphasen Wünsche leichter zu äußern. Vielleicht, wenn man nicht mehr sprechen kann, will, weil man ist irgendwann so im Fokus und veratmet seine Wehentätigkeit und möchte gar keine Worte mehr finden eigentlich, weil man sonst da rausgerissen werden würde aus diesem Fokus. Dann kann eben Partner, Partnerin oder eben die Begleitperson, die bei der Geburt dabei ist, die Kommunikation übernehmen, weil sie ja weiß, was die Wünsche sind. Aber gerade auch dahingehend, wenn Unsicherheiten vorliegen, ne? Die erste Geburt, man weiß nicht so richtig, was kommt jetzt wirklich auf einen zu. Man hört ja auch die wildesten Horrorgeschichten teilweise, was sehr, sehr schade ist. Die schönen Geburtsgeschichten werden nämlich so wenig erzählt. Und dann ist es auch, wenn man vielleicht aber auch nicht nur das erste Kind erwartet, sondern wenn man vielleicht eine traumatische Vorerfahrung schon gemacht hat. Bei der Geburt, bei den Geburten vorher, auch da kann es Sicherheit geben, wenn man einfach ganz klar für sich festgelegt hat, definiert hat, pass mal auf Leute, das und das war der Fall und das wünsche ich mir diesmal vielleicht überhaupt gar nicht. Da kann nämlich nochmal ein Augenmerk mehr von dem geburtshilflichen Team darauf gelegt werden.
Dazu gab es auch eine Studie, nämlich eine US-amerikanische Untersuchung aus dem Jahr 2017, die mit 14.630 Frauen mit Einlingsschwangerschaften ab der 24. Woche durchgeführt wurde. Und die hat gezeigt, dass Frauen, die einen Geburtsplan hatten, seltener ungeplante Kaiserschnitte hatten. Sie fühlten sich besser informiert, waren zufriedener mit dem Geburtserlebnis und die Kombination aus einem Geburtsvorbereitungskurs und dem Geburtsplan, also wenn man beides gemacht hat, konnte dadurch sogar noch verstärkt werden.
Ja, wenn doch das so evaluiert ist.
Super,
ist
oder?
Ist das doch der beste Beweis, sofort Zettel und Stift zu zücken und
einen Geburtsplan zu erstellen. Entscheidend war, aber das würde ich hier nämlich gerne nochmal erwähnen, dass der Geburtsplan, der erstellt wurde, nicht starr war, sondern sehr flexibel, realistisch und gemeinsam mit dem medizinischen Team erstellt wurde. Und ich glaube, das ist wichtig, wie du vorhin gesagt hast beim Geburtsplanungsgespräch, dass man auch einen Geburtsplan erstellt, der wirklich den Erwartungen gerecht werden kann und auch vom geburtshilflichen Team umgesetzt werden kann. Weil manche Wünsche sind in einem Haus ja vielleicht gar nicht machbar, wie du zum Beispiel die Geburtswanne genannt
oder
hast.
Oder auch nicht realistisch, weil und einfach man hat was gelesen, gehört, gesehen, verfasst das dann und dann kommt das geburtshilfliche Team, schaut da drauf und denkt sich,
das können wir leider nicht machen.
Ja. Was ist das überhaupt?
Und genau deshalb ist ein Geburtsplan kein Wunschzettel ans Universum, sondern ein wertvolles Werkzeug, um sich gut auf die Geburt vorzubereiten und sich vor allem auch selbstbestimmt zu fühlen.
Weil jetzt haben wir ganz viel über die positiven Effekte gesprochen, haben das jetzt sogar noch mit einer Studie untermauert. Ich meine, Wahnsinn, ne? Höhere Wahrscheinlichkeit für eine vaginale Geburt. Wow, das wird jetzt selbst die letzte Hörerin hier überzeugt haben,
einen Geburtsplan zu erstellen.
Jetzt interessiert euch sicherlich brennend, was kann in so einen Geburtsplan reingeschrieben werden? Was kann da generell enthalten sein? Also erstmal allgemeine Informationen zu euch, dass man den Geburtsplan euch einfach zuordnen kann. Euer Name ist wichtig. Wen bringt ihr zur Geburt mit? Name eures Partners, Partnerin. Das sind immer Angaben, die so erst da drauf können. Und dann noch, wann ist euer voraussichtlicher Entbindungstermin? Was auch Platz finden sollte, finde ich schon, ist so Besonderheiten, die das geburtshilfliche Team über euch wissen sollte. Habt ihr Allergien? Habt ihr irgendwelche Vorerkrankungen? Gibt es bei euch im Leben irgendwelche Vorgeschichten, die bekannt sein sollten, weil sie einen Einfluss auf eure Geburt, auf euer Wochenbett haben könnten? Also auch gibt es familiär etwas, ja, psychische Erkrankungen. Finde ich schon immer wichtig, dass die damit auch abgedeckt sind. Und im Prinzip sind da eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt da aufschreiben von euch, was ihr wollt, was ihr für wichtig erachtet, aber die Punkte, die haben Relevanz.
Dann könnt ihr euch auch gerne Gedanken zu eurem Geburtsumfeld machen. Wie stellt ihr euch den Kreißsaal vor? Was ist euch wichtig? Vielleicht die Geburtswanne, dass man eben dann den richtigen Raum erstmal auswählt. Oder möchtet ihr lieber aufrechtere Positionen während der Geburt wählen oder auch mal Positionen wählen, in denen ihr liegen könnt? Also alles, was euch rund um die Geburt, Geburtspositionen wichtig ist, dürftet ihr niederschreiben. Wünscht ihr euch zum Beispiel einen Petsyball, dass man auf dem Petsyball mal sitzen kann? Es gibt ja auch Tücher, die aufgehangen werden. Man muss sagen, die Kreißsäle enthalten oft alles, außer die Geburtswanne. Das sind eher die Kreißsäle, die ein bisschen größer sind.
Oder auch so Sprossenwände gibt es auch nicht überall.
Geburtswände, genau, immer da ist. Das heißt, schreibt gerne mal nieder, was euch da wichtig ist und dass man dann schauen kann, okay, in welchen Geburtsraum geht man mit euch.
Und da auch nochmal, wie Marie das vorhin schon mehrmals betont hat, das darf nicht starr sein. Ihr könnt es auch gar nicht wissen, gerade bei der Geburt eures ersten Kindes. Aber vielleicht, wenn ihr sagt, das könnte ich mir vorstellen, dann ist es doch nett, das anzugeben. Und wenn ihr während der Geburt merkt, nee, also aufrecht an dem Seil jetzt, oder hier in der Badewanne, das ist gar nicht, ja dann, okay. Aber ihr habt es erstmal geäußert, es konnte entsprechend geplant werden. Und wenn es
dann
nicht so ist,
man hat es ausprobiert und dann ist es auch gut. Genau, wenn so es nicht funktioniert, dann kann man mit euch weiterschauen, was dann auch zum Beispiel gut hilft. Aber nicht nur der Raum ist entscheidend, sondern auch der Wunsch vielleicht nach Musik oder vielleicht habt ihr in der Schwangerschaft auch bestimmte Düfte, die euch helfen, wo ihr wisst, bei denen kann ich mich super gut entspannen, das tut mir gut. Dann bringt die auch gerne mit in den Kreißsaal, beziehungsweise sprecht es gerne ab, was ihr damit bringen könnt. Und vor allem auch die Musik, welche Anlage gibt es? Ne? Gibt es die richtigen Adapter? Müsst ihr da auch noch an irgendwas denken? Weil das wäre natürlich blöd, wenn ihr jetzt ein Handy oder Co. mit dabei habt und dann ist es mit der Anlage im Kreißsaal nicht kompatibel. Das heißt, das schreibt ihr am besten auch alles nieder.
Dann hättet ihr eine Kassette mitbringen müssen. Gibt es das noch? Bei uns auch noch CD-Player.
Bei uns gibt es sogar noch
CD-Player. Warum eigentlich? Das ärgert mich jedes Mal. Also sind wir nicht eigentlich so modern bei uns in der Klinik? Und da haben wir noch CD-Player. Was ist da eigentlich los? Schreibt da auch mal Wünsche auf, was die Geburtsposition angeht. Frei mal raus. Was könnt ihr euch vorstellen? Stehend, hockend, liegend? Vierfüßlerstand, also auch da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber da weiß dann die Hebamme, wenn es eben Richtung Endspurt geht und da meistens wirklich von Seiten der Frau gar nicht mehr viel gesprochen werden kann. Okay, die Idee hatte sie, man kann es anbieten. Wenn ihr dann sagt, nee, um Gottes Willen, nee, ich bleibe jetzt genauso, ja, dann wunderbar. Ne? Aber der Wunsch konnte angesprochen und berücksichtigt werden.
Aber auch das Schmerzmanagement, nennen wir es jetzt einmal so, sollte beachtet werden. Das heißt, welche Präferenz habt ihr hier? Welche Schmerzmittel kommen während einer Geburt für euch in Frage und welche auch gar nicht? Wollt ihr Schmerzmittel nutzen? Wollt ihr eher ganz Abstand davon nehmen? Das heißt, macht euch darüber auch gerne mal Gedanken. Und auch in diesem Geburtsplanungsgespräch könnt ihr einmal über die Schmerzmittel sprechen. Welche gibt es da überhaupt? Welche Methoden gibt es? Und natürlich macht ihr euch auch Gedanken über die PDA. kommt sowas für euch überhaupt in Frage, ja oder nein? Denn wenn es für euch in Frage kommt, auch eine PDA während der Geburt zu bekommen, können vorsorglich einfach verschiedene Schritte schon eingeleitet werden. Nämlich, dass ihr ein Aufklärungsgespräch von der Anästhesistin, dem Anästhesisten schon bekommt, damit das während der Geburt nicht erfolgen muss. Das ist natürlich, wenn ihr unter Wehen seid, im Kreißsaal seid, im Flow seid und wünscht dann eine PDA und der Anästhesist kommt und sagt, so, jetzt müssen wir erstmal das Formelle klären. Also ich glaube,
20 Seiten vor der Rückseite bitte ausfüllen.
Und jetzt bitte noch hier unterschreiben. Das muss ja nicht unbedingt sein, weil man in dem Augenblick ja natürlich dann einfach diese Schmerzerleichterung gerne haben möchte, anstatt jetzt diese Formalien auszufüllen. Deshalb könnt ihr das gerne auch schon im Voraus tun und erleichtert einfach die Situation für das gesamte Team. Weil natürlich auch für den Anästhesisten oder die Anästhesistin, die da ist, wenn sie natürlich einfach diese Aufklärung schon hat, alles parat eben da ist, kann sie direkt loslegen. Das heißt, sie können auch viel schneller da auch schon arbeiten.
Wir möchten auch noch auf den Punkt Intervention eingehen, weil, du hast es vorhin schon so schön gesagt, Marie, während der Geburt ist nicht alles planbar und es kommt leider manchmal anders, als man denkt. Und gerade in den standardmäßigen Geburtsplänen, die man ja manchmal so runterladen kann im Internet, da ist immer ganz groß das Thema Dammschnitt. Möchte ich auf keinen Fall hier ankreuzen. Ne? Also das ist auch das, was wir häufig sehen. Da an der Stelle mal ganz wichtig bei Interventionen. Gerade der Dammschnitt, den ich jetzt da rausgepickt habe, das ist etwas, was standardmäßig in der Geburtshilfe glücklicherweise nicht mehr praktiziert wird, sondern nur noch, wenn eine Situation vorliegt, wo ein schnelles Eingreifen erforderlich ist, damit die Geburt beschleunigt wird. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt dahingehend. Und dann ist es eben, warum picke ich das jetzt gerade, diesen Dammschnitt als allererstes raus? Ich hatte vor kurzem einen Geburtsplan in der Hand, da stand nicht Dammschnitt, sondern Darmschnitt. Das hat mir gezeigt, es ist Folgendes. Man hat irgendwo was gelesen, man hat irgendwo was aufgegriffen, vielleicht über Social Media, und das hat total Angst gemacht. Und das verstehe ich auch, weil gerade diese Geschichten, wir haben es vorhin schon gesagt, die Horrorgeschichten erzählen sich deutlich besser, die werden dann immer noch ausgeschmückt. Und man kriegt solche Augen, wenn man das so erzählt. Und das hat man gehört, das hat man gesehen und denkt sich, um Gottes Willen, das will ich auf keinen Fall für mich. Und das ist absolut verständlich. Dann wurde es vielleicht falsch tituliert, ne, gerade in einem Social Media, und dann schreibt man auf, Darmschnitt möchte ich auf keinen Fall. Also einen Darmschnitt möchte niemand, weil den gibt es auch gar nicht. Es ist, wenn dann, der Dammschnitt. Es zeigt aber wiederum, dass man noch weitergehen muss. Man muss sich mit der Thematik noch weiter auseinandersetzen, weil das ist kein standardmäßiges Vorgehen mehr in deutschen Kreißsälen. Das ist die gute Nachricht. Aber man kann auf jeden Fall den Wunsch dahingehend äußern, zu sagen, ich möchte das nicht, das ist das eine. Beziehungsweise, und das finde ich das Bessere eigentlich, dass man sagt, ich möchte unbedingt darüber informiert werden, wenn es bei mir zu einer Situation kommen sollte, wo ein Dammschnitt eventuell erforderlich wird. Und da wird schon ein ganz anderer Schuh draus. Es ist nicht so dieses absolute Ausschließen, es ist sich mit der Thematik beschäftigen, weil das kann ja schon auch Angst nehmen, wenn man weiß, okay, das ist ja gar kein standardmäßiges Vorgehen mehr. Das klingt ja manchmal so, als würde das noch bei jeder zweiten Frau gemacht werden, aber das ist ja glücklicherweise nicht mehr der Fall. Das ist ja eine ganz geringe einstellige Prozentzahl inzwischen nur noch, wo überhaupt noch ein Dammschnitt gemacht wird während der Geburt.
Und da muss man aber auch sagen, es wird ein Schnitt in den Damm gesetzt, um den Geburtskanal, den Geburtsweg zu vergrößern, damit das Baby schneller geboren werden kann. Wann macht man das? Das macht man, wenn eine lebensbedrohliche Situation eintritt. Wenn wir sehen, dem Kind geht es gerade in dieser Situation nicht gut, der Mama geht es in dieser Situation nicht gut und wir sehen hier, dass schnell gehandelt werden muss, dass ein größerer Schaden verhindert werden kann. Und das ist ja was, das hört man ja auch schon, das betrifft Notsituationen. Das heißt, standardmäßig, Anja, wie du gesagt hast, wird das nicht mehr durchgeführt, sondern nur noch in heiklen Situationen, wenn wir sehen, Mama und Kind geht es nicht gut. Aber das Wichtige, was du wirklich hier gerade gesagt hast, ist, dass man darüber informiert wird und in der Situation darüber spricht und kurz erklärt, warum vielleicht dieser Eingriff notwendig ist und genau jetzt. Und das macht eben den Riesenunterschied. Und das ist wieder dieses Miteinander. Gemeinsam die Geburt zusammen beschreiten und auch wichtig eben vom geburtshilflichen Team, von der Hebamme, Arzt, Ärztin oder wer auch gerade mit dabei ist, die Frau bzw. das Paar darüber zu informieren, aufzuklären und an diesem Punkt auch abzuholen, dass es vielleicht gerade notwendig ist und man sich eben kurz nur darüber unterhält.
Was ein absolut legitimer Wunsch ist, was Intervention angeht, ist, wenn man einfach sagt, ich möchte so wenig Intervention und Eingriffe wie möglich. Ich möchte, dass alles so natürlich wie möglich laufen kann während meiner Geburt. Das, finde ich, ist ein Wunsch, der ist absolut legitim. Und das ist ja ein Wunsch, den wir Geburtshilfer, genau wie die Frauen, auch alle gemeinsam anstreben sollten.
Also ich glaube, jede Frau würde das gerne, dass sie natürlich und ohne Intervention entbindet. Ich glaube, das ist ein Wunsch von ganz vielen Frauen da draußen und natürlich ja aber auch von uns Hebammen,
das
die
zu
eine Geburt begleiten, das zu unterstützen. Wir sind ja auch gar nicht darauf aus und manchmal muss man ja auch sagen, haben wir Klinik-Hebammen so ein bisschen unser Fett da weg. Man lässt ja aber oft auch außer Augen, dass wir ja aber auch in diesem Setting Geburten betreuen, die Risikoschwangerschaften beinhalten, ne? Oder einfach Interventionen erforderlich sind, weil eine Krankheit bei der Mama vorliegt oder ein krankes Kind erwartet wird oder einfach Dinge da sind, die ja vielleicht bei einer Gebärenden, die ganz gesund ist, eine ganz gesunde, schwangere Frau mit einem gesunden Kind im Bauch, da haben wir ja auch keine Intervention, ne? Aber das läuft natürlich in die Statistiken oft hinein. Und da muss ich wirklich sagen, haben wir manchmal so ein bisschen unser Fett weg, oder? Was meinst du?
Ja, da hast du absolut recht. Und es geht noch weiter, gerade wo du das erzählst, auch mit dem Bauchgeburt, mit der Kaiserschnittrate. Im Prinzip kannst du 1:1 münzen. Auch die ist natürlich bei uns ja deutlich höher. Wir arbeiten in dem Perinatalzentrum Level 1, wo wir alle Frauen sehen, egal welche Anamnese sie haben, welche Krankenvorgeschichte sie haben, auch wenn das Kind, was geboren wird, vielleicht eine medizinische Erkrankung hat, schnellstmöglich danach versorgt werden muss, wo eine vaginale Geburt gar nicht angestrebt werden kann, weil die kontraindiziert ist, sowohl von der maternalen Seite, also mütterlichen Seite, als auch von der kindlichen Seite. Und klar, ist die Rate dann bei uns in so einem Haus deutlich höher als vielleicht in anderen Kliniken, wo diese Frauen gar nicht zum Gebären hingehen können.
Jetzt sind wir etwas abgeschweift, kommen wir zum Geburtsplan zurück. Ein paar Ideen haben wir euch ja gerade schon mitgegeben, was ihr in euren Geburtsplan reinschreiben könnt. Kommen wir nochmal zur Zeit nach Geburt. Jetzt haben wir viel über die Geburt gesprochen, aber da können auch noch ein paar Gedanken von euch Platz finden. Zum Beispiel zum Thema Bonding, Haut-zu-Haut-Kontakt. Was ist euch da wichtig? Direkt nach der Geburt, dass das Kind euch direkt zum Beispiel auf die Brust gelegt wird, dass ihr es zum Beispiel auch hochhebt. Was ist da genau euer Wunsch? Aber auch das Thema Stillen darf hier Platz finden. Erstmal die Grundfrage generell, möchtet ihr stillen, ja oder nein? Denn wenn ihr nicht stillen möchtet, ist es für uns auch eine sehr wichtige Information, dass wir nach der Geburt nicht mit eurem Kind eine Anleitung zum Stillen mit euch machen, sondern eher dann schauen, dass wir euch andere Wege zeigen, wie das Kind dann direkt ernährt werden kann. Oder falls euch das Stillen wichtig ist, dass wir schauen, dass wir zügig nach der Geburt das Kind zu eurer Brust bringen und gemeinsam das erste Anlegen machen. Also auch da ist es gut für uns zu wissen, was strebt ihr hier an?
Auch der Umgang mit der Nabelschnur, da könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, weil das ist auch etwas, was wir im Kreißsaalalltag so oft erleben. Na, wer möchte denn die Nabelschnur durchschneiden und dann, oh, jetzt muss ich erstmal kurz den Telefonjoker wählen.
Große Augen,
große
du
Augen.
Oder ich?
Nee, du, ich? Ach, dürfen wir das überhaupt? Ja, ihr dürft das, na, aber schon ein Punkt davor. Wann soll denn überhaupt die Nabelschnur durchgeschnitten werden? Ist es euch wichtig, dass die auspulsiert? Das heißt, dass der Blutfluss von der Plazenta zum Kind komplett versiegt ist. In vielen Kliniken ist inzwischen Standard, dass nach 1 bis 3 Minuten abgenabelt wird. Aber das kann ja bei manchen Kindern deutlich länger dauern. Also wie wichtig ist euch das? Das sollte kommuniziert werden, wenn es abweicht von dem Hausstandard. Weil dann ist das in der Regel trotzdem kein Problem, wenn ihr es einfach vorab besprochen habt, dass das euer Wunsch ist. Und dann kann das eben entsprechend umgesetzt werden.
Aber der Umgang mit der Plazenta. Das Kind ist geboren, aber da kommt ja noch ein Organ, was geboren wird, nämlich die Plazenta. Möchtet ihr die gerne sehen? Wir inspizieren das ja als Hebammen und schauen, ob sie vollständig ist, schauen sie einmal von rechts und links von allen Seiten an. Das ist für uns eben sehr wichtig, damit die Rückbildung bei euch in der Gebärmutter gut verlaufen kann. Und zeigen sie euch auch gerne oder machen das mit euch zusammen, wenn wir wissen, dass es euch auch interessiert. Manche sagen, oh nee, das ist mir auch zu viel Blut. Ich konzentriere mich gerne auf mein Kind. Du machst die Plazenta und dann ist es auch für mich völlig in Ordnung. Und gerne könnt ihr euch Gedanken darüber machen, ob ihr diese mitnehmen wollt. Weil ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Plazenta mit nach Hause nehmen, dann packen wir sie euch einmal ein. Oder die Plazenta verbleibt bei uns in der Klinik und wird bei uns entsorgt. Und das ist für uns immer ganz gut zu wissen, weil wenn wir sie bei uns entsorgt haben, die kommt in eine Gefriertruhe, die wird bei uns eingefroren und dann entsorgt. Und wenn ihr euch jetzt einen Tag später dazu entschließen solltet, ich möchte sie doch mitnehmen, dann ist sie bei uns schon eingefroren. Und dann können wir sie ganz schwer einfach wieder rausnehmen, beziehungsweise ist es fast nicht möglich, weil sie dann eben festgefroren ist. Das heißt, ihr dürft uns die Information auch gerne schon mitgeben. Möchtet ihr die Plazenta mitnehmen, ja oder nein? Weil dann wird sie bei uns zum Beispiel im Kühlschrank aufbewahrt, mit eurem Namen versehen, dass ihr genau auch eure Plazenta mit nach Hause nehmen könnt.
Ich finde auch immer schönen Spruch, nein, danke, ich möchte die Plazenta nicht mitnehmen, mir reicht das Kind.
Das ist auch legitim.
Ist auch völlig in Ordnung und kann ich auch verstehen.
Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich finde, was unbedingt in den Geburtsplan rein sollte. Und was auch die komplette Geburt betrifft, da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen. Und zwar sind das so individuelle Ängste. Was ja schon etwas ist, was wir häufig erleben, sind so Ängste vor Nadeln, Spritzen, solche Phobien, das ist natürlich immens wichtig, dass sie uns das einmal vorab sagt. Weil da können wir uns entsprechend darauf einstellen, wissen das, können entsprechend mit euch umgehen. Und dann gibt es auch Frauen, die haben Angst vor medizinischen Geräten, also nicht vor den Geräten an sich, sondern vor diesen Piepstönen, die ja einfach von sich geben können. Vielleicht einfach, weil eine Vorgeschichte im Leben stattgefunden hat, wo man ein negatives Ereignis damit verbindet oder warum auch immer das eben der Fall ist. Aber da muss man auch einfach das dem medizinischen Personal sagen, dass wir das wissen, dass wir das nach Möglichkeit abstellen können, diese Alarme, ne? Dass ihr damit während der Geburt nicht in Kontakt kommt, weil das wäre natürlich absolut blöd. Und aber auch, ich finde so, wenn man sagt, nee, ich möchte so wenig wie möglich Personen einfach im Raum haben. Es ist die Hebamme, vielleicht der Arzt, die Ärztin, meine Geburtsbegleitung, aber sonst möchte ich zum Beispiel nicht, dass der Assistenzarzt, der jetzt heute nur einen Praktikumstag hat und reinschnuppert den Kreislauf mitkommt oder die Praktikantin noch mit dazukommt, dann ist das absolut legitim, wenn ihr sagt, ihr möchtet so wenig wie möglich Personen um euch herum haben und dann kann sich auch nach euren Wünschen gerichtet werden. Auch kulturelle und religiöse Wünsche, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, auch wenn das bei euch der Fall ist, dass ihr zum Beispiel aus eurer Kultur bestimmte Rituale rund um die Geburt habt, die ihr eben auch in dem deutschen Kreissaal umsetzen wollt während eurer Geburt, dann ist das absolut legitim, dann äußert diesen Wunsch. Oder auch wenn ihr Gebetszeiten einhalten wollt, auch während der Geburt und euch das wichtig ist, dann sprecht das einmal an und dann wird da einen Weg gefunden, dass ihr eben das auch während der Geburt umsetzen könnt.
Sehr wichtig. Danke, Anja, dass du das noch angebracht hast. Das haben wir so noch gar nicht gesagt vorhin. Schön, weil das ist ja wirklich auch wichtig, dass die Kulturen hier überall ein Zuhause finden. Ich würde gerne nochmal auf typische Missverständnisse kommen. Wir haben jetzt schon öfter betont, dass es wichtig ist, den Geburtsplan einmal zu besprechen und haben auch schon erwähnt, dass ein Geburtsplan keine Garantie ist, weil einfach eine Geburt nicht ganz planbar ist. Auch wenn alle Wünsche hier notiert sind, kann der Ablauf eben abweichen. Und ein Geburtsplan sollte keine Ablehnung an die Klinikabläufe sein. Falls ihr merkt, dass eure Wünsche zum Beispiel mit der Klinik und den Abläufen der Klinik nicht übereinstimmt, macht euch bitte grundsätzlich nochmal über den Geburtsort Gedanken. Ist das wirklich eure Klinik, in der ihr entbinden möchtet? Das heißt, der Geburtsplan ist eben eine ganz tolle Dialoggrundlage, um ins Gespräch zu kommen, in der Hebammensprechstunde zum Beispiel mit den Hebammen, aber auch dem geburtshilflichen Team. Und hier kann man natürlich schauen, was ist umsetzbar, was nicht. Und da wird man auch ganz offen und ehrlich mit euch drüber sprechen, welche Punkte super machbar sind, bei welchen man vielleicht auch nochmal überlegen muss und schauen muss, okay, können wir die in allen Situationen so umsetzen? Oder muss man da auch sagen, in Notfallsituationen ist es jetzt zum Beispiel nicht möglich, die Musik nochmal zu ändern oder ein anderes Lied aufzulegen oder ähnliches.
Und vor den Geburtsplanungsgesprächen, die ja meistens so im dritten Trimenon erst stattfinden in den meisten Geburtskliniken, gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Die hast du vorhin schon kurz angesprochen, Marie, aber ich glaube, an der Stelle passen die ganz gut. Es gibt ja die sogenannten Informationsabende, wo sich die Geburtskliniken, aber auch Geburtshäuser vorstellen. Ihre Räumlichkeiten vorstellen, ihre Geburtshilfe an sich vorstellen, das Team vorstellen, Abläufe auch vorstellen, einfach so generell so ein bisschen über ihre Geburtshilfe sprechen. Und ich finde, da bekommt ihr schon einen sehr realistischen und guten Einblick oft, ob die Wünsche, die ihr habt für die Geburt, umsetzbar sind, ob ihr euch auch wohlfühlt dort schon im Rahmen dieses Informationsabends oder ob ihr sagt, nee, Moment, also da habe ich jetzt schon so viel rausgehört, das passt für mich gar nicht, dann müsst ihr gar nicht den Schritt gehen und ein Geburtsplanungsgespräch machen, weil dann könnt ihr den Geburtsort vielleicht von vornherein von eurer Liste streichen, weil der entspricht nicht euren Anforderungen, weil ein Beispiel wie der Badewanne, da wurde gesagt, es gibt hier keine Badewanne, ne? Aber die ist für euch vielleicht unbedingt wichtig während der Geburt. Und deswegen, das ist auch eine tolle Möglichkeit und da könnt ihr theoretisch schon sehr, sehr früh in der Schwangerschaft hingehen, wann auch immer der angeboten wird und euch da schon mal einen Einblick holen.
Jetzt haben wir euch erzählt, was alles in diesen Geburtsplan reingehört, was ihr auch alles reinschreiben könnt. Der ideale Zeitpunkt, diesen zu erstellen, ist ungefähr ab der 30. Schwangerschaftswoche. Ab dann könnt ihr euch, glaube ich, gut Gedanken darum machen, wie euer Geburtsplan aussieht und macht den gerne auch gemeinsam mit eurem Partner und der Partnerin, dass ihr darüber gut in den Austausch kommt oder ihr schreibt erst eure Gedanken nieder und besprecht ihn dann, weil es ist wirklich wichtig, dass euer Partner oder auch die Partnerin die Möglichkeit hat, während der Geburt eure Wünsche weiter zu vertreten. Wenn euch das jetzt aber schwer fallen sollte und ihr sitzt jetzt vor einem weißen Blatt Papier mit einem Stift in der Hand und denkt, so, jetzt muss ich mir die ganze Podcast-Folge nochmal von vorne anhören. So, was schreibe ich
die
da jetzt nochmal rein?
Die zwei jetzt nochmal, nee, das kann ich jetzt nicht. Also zurückspulen,
die
nee.
Die halbe Stunde. Nee,
um Gottes Willen.
Dann schaut gerne mal auf der Website von eurer Geburtsklinik nach. Oft gibt es hier tatsächlich auch schon Vorlagen zu einem Geburtsplan, die ihr gerne nutzen könnt. Doch manche sind auch schon ziemlich veraltet und enthalten auch noch Maßnahmen und Interventionen, die hier aufgeführt werden, die wir heutzutage so gar nicht mehr praktizieren. reagieren. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem als Gedankenstütze für euch nutzen, die Punkte einfach aufzuschreiben. Und sonst spult ihr jetzt gleich einfach nochmal zurück, manchmal an manchen Stellen ein bisschen vor, damit ihr alle Punkte eben gut drin habt.
Und was da, glaube ich, an der Stelle auch nochmal erwähnenswert ist, ihr könnt den Geburtsplan händisch schreiben. Wenn ihr aber eher Typ Anja und Marie seid und nicht so eine ganz schöne Handschrift habt.
Katastrophe, kann man gar nichts mehr lesen bei uns.
Ja, das ist, ja, man muss auch seine Schwächen.
Wir hätten Ärztinnen werden können.
Hätten wir, genau, aber Hebammen haben auch keine so schöne Handschrift, ne? Damit ist die Katze aus dem Sack. Dann könnt ihr den Geburtsplan natürlich auch digital erstellen und dann ausdrucken und mitbringen und dann kann das wirklich dann auch jeder lesen. Da habt ihr dann wirklich auch die Gewissheit, dass es jeder gut lesen kann. Jetzt wisst ihr, was ihr in den Geburtsplan reinschreiben könnt. Kommen wir doch nochmal zu dem Punkt, was auch nicht in den Geburtsplan gehört. Und da fällt mir als erstes ein unrealistische Erwartungen. Als Beispiel für euch, ich möchte eine völlig schmerzfreie Geburt. Ich glaube, den Wunsch kann man nachvollziehen.
Ich glaube, den hätten wir alle gerne.
Ja, also keiner möchte gerne Schmerz und das auch über mehrere Stunden aushalten. Das ist absolut legitim. Aber es ist ja nicht realistisch, was die Erwartung an eine Geburt angeht. Das muss man einfach leider so sagen. Und wenn man das als Wunsch Nummer 1 in seinen Geburtsplan anführt, ja, was soll dann am Ende für ein Resultat dabei rauskommen? Dass man natürlich unzufrieden mit seiner Geburt ist, weil ganz schmerzfrei läuft keine Geburt. Und das nächste sind auch noch so ganz feste Garantievorgaben. Da auch nochmal ein Beispiel. Ich möchte unter gar keinen Umständen eine Bauchgeburt, einen Kaiserschnitt. Auch der Wunsch ist legitim, der ist nachvollziehbar. Aber manches lässt sich im Notfall nun mal nicht verhindern und dazu gehört eben auch die Bauchgeburt, der Kaiserschnitt und es kommt, wir haben es auch schon gesagt, manchmal leider anders als man denkt und dann ist es wichtig, dafür offen zu bleiben und das eben nicht kategorisch schon von vornherein über den Geburtsplan auszuschließen, weil das macht es natürlich schwierig.
Aber auch extrem detaillierte Zeitpläne, sowas wie um 10 Uhr möchte ich in die Badewanne, um 11 Uhr kriege ich eine Rückenmassage und um 12 Uhr ist mein Kind da. Ja, das ist schön und ich glaube, dass wir alle vor allem auch Menschen sind, die gerne Struktur und auch Planbarkeit in unserem Leben haben. Manche haben diese Punkte noch ein bisschen ausgeprägter als andere, aber das ist eben mit einer Geburt leider nicht realisierbar. Und auch die Zeitpläne sind da nicht einhaltbar und die Flexibilität brauchen wir, weil ihr ja auch gar nicht wisst, wann geht eine Geburt los. Vielleicht geht sie ja mitten in der Nacht los, vielleicht am Morgen, am Mittag, am Abend. Das weiß man ja leider auch gar nicht. Und diese Unplanbarkeit auszuhalten gegen Ende, wir wissen es wirklich von uns ja selbst auch. Man hält es zum gewissen Zeitpunkt gut aus und dann kommt ein Punkt, da kann das auch schnell kippen. Dann wird man nervös, dann kommen vielleicht Ängste, dann möchte man, dass es endlich geschafft ist. Wir können das wirklich gut nachvollziehen, aber leider bringt uns das auch mit einem detaillierten Zeitplan dem Ziel nicht näher, weil wir das einfach genauso nicht einhalten können. Sowohl ihr nicht, als auch wir als geburtshilfliches Team nicht. Als nächsten Punkt aber auch noch anzubringen, ist die völlige Ablehnung gegenüber einem Team. Ein geburtshilfliches Team, muss man auch sagen, vor allem wenn ihr jetzt in einem größeren Haus entbinden möchtet, das Team ist einfach da, das vor Ort ist, die Dienst haben. Man kann sich dann das geburtshilfliche Team nicht immer aussuchen, das wissen wir, und sich auch auf diese Personen, die dann da sind, immer einzustellen und neu einzustellen, das kann auch eine Herausforderung sein. Vor allem, wenn man merkt, vielleicht schwinge ich doch nicht so ganz mit der Hebamme jetzt auf einer Wellenlänge. Das können wir auch super nachvollziehen und verstehen. Aber dann bringt es auch nichts zu sagen, dich als Hebamme möchte ich nicht, ich will jetzt eine andere haben, weil manchmal gibt es die Möglichkeit eben nicht. Und dann ist es eben sinnvoll, einen guten Weg gemeinsam zu finden und es auch offen und ehrlich anzusprechen und auch die Wünsche hier nochmal zu äußern, wenn vielleicht was nicht gerade so läuft. Man sagt, oh, ich hätte das jetzt aber gerne anders. Könnten wir es vielleicht so oder so probieren, dass man eher gemeinsam in einen Dialog kommt. Und auch Sätze sowas wie zum Beispiel, ich meine, wir haben es auch schon gehört, ich möchte auf keinen Fall während der Geburt angefasst werden. Wir verstehen, dass wenn man zum Beispiel während einer Wehe nicht gerne angefasst werden möchte, wenn man mal 1-2 Stunden hat, in dem jetzt nicht ständig einer an einem rumtatscht, an der Hand, an Kopf, an Bein, an Fuß, am Arm, das verstehen wir vollkommen. Aber wenn ein Kind geboren wird, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo wir doch mal sehen wollen und auch müssen, dreht sich das Kind zum Beispiel richtig durch den Geburtskanal? Ist es richtig eingestellt? Das muss nicht häufig stattfinden. Das kann auch vielleicht nur 1 oder 2 Mal während einer Geburt sein. Aber dass wir euch auch adäquat betreuen können und vor allem, wenn das Kind dann auch geboren wird, dass ihr und wir euch eben so gut anleiten können. Oft ist es ja auch nur, ich meine, Anja, du kennst es ja auch während der Geburt. kurz bevor das Kind geboren ist, ist man ja so im Flow. Und manchmal braucht es dann, dass wir vielleicht noch 1, 2 Tipps geben können, damit die Frau noch besser ihr Kind alleine gebären kann. Und dann hilft es manchmal zum Beispiel, dass wir euch an der Schulter berühren und sagen, hey, hör mal ganz kurz zu. Wenn wir gemeinsam nochmal atmen, nochmal tief in den Bauch atmen oder das und das gemeinsam machen, dann schaffst du die Situation noch besser und kannst dein Kind so gut gebären. Und dann berühren wir euch natürlich leicht an der Schulter, aber dieses gar nicht kategorisch anfassen ist dann gar nicht so einfach.
Und ich glaube, das macht einfach diesen Unterschied. Dieses Worte machen da ganz viel, aber sie sind ja von euch dann festgeschrieben. Und wenn das eben so absolut formuliert ist, dann kann der Wunsch in dem geburtshilflichen Setting in der Klinik nicht erfüllt werden. Das ist von vornherein nicht möglich. Ist es aber anders formuliert, zum Beispiel, ich möchte so wenig wie möglich berührt werden, ist das ja schon eine ganz andere Aussage. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass ihr das auch nochmal versteht, worum es uns eigentlich da jetzt geht. Weil die Wünsche, die ihr da niederschreibt in eurem Geburtsplan, die müssen realistisch und einfach umsetzbar sein für das Geburtssetting, das ihr euch ausgewählt habt. Und da auch nochmal an der Stelle, wenn es zu einer Notfallsituation kommt, wo eine lebensbedrohliche Situation für euch, aber auch bei eurem Kind vorliegt, dann ist es wichtig, dass wir als geburtshilfliches Team euch in dieser Situation helfen können und dürfen. Und ist das aber von vornherein kategorisch ausgeschlossen, weil ich möchte nicht angefasst werden. Wie sollen wir euch dann in diesem Moment helfen? Und dann wird es natürlich über euren Kopf hinweg entschieden werden. Das ist nun mal leider so, weil zum Schluss sind wir diejenigen, die dann in dem Moment die Verantwortung tragen, wenn auch etwas schief geht, wenn etwas passiert. Und auch diejenigen, die zur Verantwortung gezogen werden.
Und wichtig da auch nochmal zu sagen, das geburtshilfliche Team ist da, um euch zu helfen und nicht gegen euch zu arbeiten. Das ist wirklich ganz klar. Und seid auch, wenn ihr den Geburtsplan schreibt, dafür offen. Wir sind nicht böse oder gegen euch, sondern wir sind für euch da, um die Geburt gemeinsam mit euch gut zu meistern. Aber es gibt ja auch besondere Wünsche, die in einem Geburtsplan Platz finden können.
Oh, ich bin so gespannt, Marie. Hast du einen mitgebracht? Was hast du schon erlebt?
Ja, ich glaube, da haben wir schon wirklich
Laune aus dem Nähkästchen.
Es stand im Geburtsplan drin, also sie haben gefragt, ob es möglich wäre, dass der Partner die Gitarre mitbringt, weil sie eben einen Geburtssong hatten, beziehungsweise der Papa für die Mama und das Kind geschrieben hat, den sie aber noch nicht kannte. Und dann wollte er während der Geburt, beziehungsweise dann, wenn es natürlich passt, eben dieses Lied gemeinsam für sie singen, weil man ja auch weiß, dass eine Geburt ein bisschen länger gehen kann. Und dann hatte er tatsächlich seine Gitarre mitgebracht. Und während der Geburt, und er hat wirklich einen tollen Zeitpunkt auch gefunden, hat er ihr den Song vorgespielt.
Oh,
das war wirklich rührend. Das war wirklich kurz so ein Moment, da habe ich fast mitgeweint.
Das glaube ich dir sofort.
Und sie, auch die Tränen sind gekullert. Und wo ich so wirklich dachte, das war ein sehr besonderer Wunsch, den wir natürlich auch sehr gerne wahrhaben lassen, dass er natürlich seine Gitarre mitbringen kann, selbstverständlich.
Da ist meine Geschichte, die ich jetzt mitgebracht habe, ein harter Cut. Also ich hatte eine Frau, die hatte eine Playlist mit Heavy-Metal-Musik
dabei. Auch schön.
Und hat gefragt, ob das für mich in Ordnung ist. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber das ist mir egal. Ich habe das mit ihr durchgestanden. Ich habe auch keine Oropax benutzt. Ich bin da voll mit eingetaucht. Und dann habe ich sie aber gefragt, warum denn Heavy-Metal? Weil das ist für mich eine Musik, die kann ich gar nicht nachvollziehen. Dann sagt sie, das motiviert sie einfach am besten.
Ja, perfekt. Ja, ist das schön. Aber wenn das ihr hilft, ist es doch völlig super.
So what? Ja, aber ja. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Die werde ich auch nie vergessen, die Familie. Das war wirklich ganz besonders.
Das heißt, euer Geburtsplan kann natürlich wirklich vollkommen individuell sein. Schreibt eure, auch die verrücktesten Wünsche, die ihr habt oder besonderen Wünsche auch gerne drauf. Und dann gucken wir natürlich, was davon umsetzbar ist und auch nicht.
Kommen wir schon zum Abschluss. Unser Geburtsplan ist fertig geschrieben, sozusagen. Was wir euch noch mit auf den Weg geben wollen. Der Geburtsplan ist keine Garantie, weil jede Geburt einfach individuell verläuft. Aber sich darüber Gedanken zu machen, das niederzuschreiben, seine Wünsche zu äußern, kann auf jeden Fall sehr hilfreich und auch wichtig sein. Und er ist auf jeden Fall auch ein Ausdruck von Selbstbestimmung. Ja, ich glaube, das ist hier auch zum Ausdruck gekommen, wenn man einfach sich damit befasst, das niederschreibt und seine Wünsche klar zum Ausdruck bringt.
Jede Geburt ist individuell, das wissen wir. Und so gestaltet ihr natürlich auch individuell euren Geburtsplan. Achtet nur darauf, dass ihr eine gewisse Flexibilität mit reinbringt. Und auch, wenn dieser Plan nicht 100% eingehalten werden konnte. Denn am Schluss sollt ihr nicht dastehen und sagen, ich habe diesen Plan nicht angehalten, jetzt habe ich versagt. Oder es kommen Schuldgefühle auf, weil ihr es doch nicht so 100% umsetzen konntet, wie ihr vielleicht wolltet. Bringt deshalb eine gewisse Flexibilität mit. Überlegt euch vielleicht auch mal einen Plan B. Was würde denn passieren, wenn? Das könnt ihr auch gut mit dem geburtshilflichen Team zusammen besprechen. Dass ihr ein paar Eventualitäten einfach gemeinsam im Kopf habt, besprochen habt, dass wenn man von diesem Plan abweichen muss, was dann die Abweichmöglichkeiten wären.
Und vertraut in euren eigenen Körper, aber nicht nur in den, auch auf das Geburtsteam und auch generell auf den Verlauf der Geburt. Das wollen wir euch an der Stelle nochmal mitgeben. Es kommt manchmal leider anders, als man denkt während einer Geburt. Und man kann auch nicht alles hundertprozentig planen. Marie hat es vorhin schon gesagt, das fällt uns in der heutigen Zeit super schwierig, weil wir durch Smartphone und Co. wirklich von morgens bis abends minutiös teilweise getaktet sind. Und das wissen wir auch. Aber je offener ihr bleibt, je flexibler ihr bleibt, desto besser kann zum Schluss das Ergebnis für euch werden und desto zufriedener werdet ihr mit eurer eigenen Geburt sein. Und das ist was wir euch allen wünschen. Wenn ihr noch mal was genauer nachlesen wollt, wir haben euch die Quellen zu unserem Hebammenwissen-Teil natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt. Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Hallihallo!
Hallöchen!
Hallo!
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 Hallo Community!
Wir haben heute wieder eine Textnachricht von einer Hörerin für euch dabei. Bevor wir die euch aber vorlesen, nochmal ganz wichtig, ihr könnt uns eure Textnachricht, eine Sprachnachricht an WhatsApp unter folgender Nummer 0152 088 302 03 schicken. Ganz unkompliziert und egal welches Thema euch interessiert, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, Babyzeit, auch eine Frage zu uns beiden. Immer her damit. Und dann schauen wir, vielleicht schafft ihr es ja schon damit in unsere nächste Folge. Aber jetzt lese ich mal die Textnachricht vor, die wir bekommen haben. Hallo ihr beiden. Meine Freundin wiegt ihr Baby immer vor und nach dem Stillen. Meine Hebamme und ich haben das nie gemacht. Muss man das denn eigentlich machen? Viele Grüße. Danke für euren Podcast. Ich höre den jede Woche wirklich sehr gerne. Schön, dass du mit dabei bist. Danke für deine Frage.
Vielen, vielen Dank. Ja, ist eine sehr spezielle Frage, aber freuen wir uns auch, mal etwas tiefer in manche Thematiken einzusteigen. Das übergeordnete Thema, was wir hier besprechen, ist das Thema Gewichtskontrolle bei Neugeborenen, vor und nach dem Stillen hauptsächlich, was angesprochen wurde. Und das ist eine Methode, welche von einigen Eltern praktiziert wird, um sicherzustellen, dass ein Baby genug Milch bekommt und eben genügend zunimmt. Die Idee dahinter ist, dass man das Kind, bevor es gestillt wird, wiegt, dann wird es gestillt und nach dem Stillen nochmal wiegt, um herauszufinden, wie viel Milch das Baby getrunken hat. Das ist die Idee dahinter. Aber man muss auch sagen, ja, es gibt auch eine gute Berechtigung, warum vielleicht deine Hebamme es bei dir nicht getan hat. Denn es gibt nur einige Ausnahmen, warum man wirklich eine Gewichtskontrolle bei den Neugeborenen macht.
Und ich glaube, das ist auch exakt da der Fall. Ich glaube, bei der Freundin war eine ganz andere Voraussetzung vielleicht für die Stillbeziehung.
Und als auch jetzt, eine andere Vorgeschichte.
Andere Vorgeschichte als jetzt bei euch der Fall ist, weil auch da ist der Weg ganz individuell. Und wo das zum Beispiel absolut sinnvoll sein kann, dieses Wiegen vor und nach dem Stillen und diese akribische Dokumentation, das ist bei einer medizinischen Indikation, zum Beispiel bei einer Frühgeburtlichkeit. Da ist das etwas, was im klinischen Setting ja praktiziert wird, um einfach zu schauen, okay, bekommt das Kind genug Nahrung, kann das so gut gedeihen? Oder wenn Kinder ganz extreme Gewichtsprobleme und auch Gedeihstörungen haben, auch da ist es etwas, wo es ärztlich angeordnet sein kann, damit man einfach einen Überblick bekommt und sieht, okay, ja, die Menge an Milch hat das Kind jetzt während der Mahlzeit aufgenommen. Aber das ist so eine Sache und das ist ein Beispiel, was ich jetzt hier mitgebracht habe. Das bringe ich auch immer gerne in meine Wochenbettbetreuung mit, weil ganz viele Frauen sind ja, wenn sie stillen, gerade in den ersten Lebenstagen sehr, sehr unsicher, bekommt mein Kind genug Milch? Und da findet genügend Verunsicherung von außen statt. Und da ist man ganz schnell mal geneigt zu sagen, ah, pass mal auf, ich wiege das Kind jetzt mal vorher, ich still dann mal und ich wiege das mal danach und dann kann ich exakt sagen, das hat das Kind jetzt wirklich während der Mahlzeit zugenommen. Weil man ja einfach nicht an der Brust, ne, so eine Skala hat, ablesen kann, ah, so viel ist jetzt in der linken Brust ins Kind geflossen und in der rechten Brust. Und das fällt vielen Frauen so unglaublich schwer. Jetzt sage ich euch aber, warum ich das so schwierig finde. Ich bringe dir mal gerne das Beispiel mit dem Schnitzel mit. Wir wiegen uns vor dem Schnitzelessen, dann essen wir exakt 100 Gramm abgewogenes Schnitzel und stellen uns danach nochmal auf die Waage. Ich bin der festen Überzeugung, wir wiegen danach nicht 100 Gramm mehr. Und haben wir nur 20 Gramm Schnitzel gegessen, wird es wahrscheinlich noch ungenauer sein. Und das kann manchmal für noch mehr Verunsicherung sorgen, gerade wenn eigentlich alles physiologisch läuft, als wenn man das nicht machen würde. Deswegen mit einer medizinischen Indikation ist eine absolut sinnvolle Maßnahme, wenn die angeordnet ist, wenn die unter genauesten Bedingungen auch mit den genauesten Waagen durchgeführt wird. Auch die Waage spielt ja da wirklich auch rein. Na, da muss man wirklich auch bis in den letzten Bereich auch gut auswiegen können. Sind das aber so, die nur einen Zehnersprung zum Beispiel wiegen können, ist das was, was total verunsichern kann. Wenn da nämlich jetzt zum Beispiel kein Ausschlag nach oben kommt und man denkt, oh, jetzt habe ich gestillt und ich habe das Kind hat doch eigentlich geschluckt, aber jetzt habe ich gewogen und da ist nichts in das Kind reingeflossen nach der ersten Brust, nach 5 Minuten. Ja, aber eigentlich ist es doch, weil man hat eben doch gehört, es sind Schluckgeräusche da und das Kind hat was aufgenommen. Und ja, deswegen ist das eine Maßnahme, die eigentlich nur zum Einsatz kommen sollte, wenn wirklich ja, eine Auffälligkeit vorliegt, eine medizinische Indikation vorliegt, finde ich, Marie, oder? Was sagst du?
Ja, total. Aber warum machen das manche Eltern zu Hause? Wenn jetzt zum Beispiel Gewichtsprobleme, Gedeihstörungen oder es doch zu einer Frühgeburt kam, befinden sich die Eltern und die Kinder ja in einem stationären Aufenthalt. Und in der Klinik, hast du gerade gesagt, sind das ja auch Maßnahmen, die hier durchgeführt werden, die 100% ihre Berechtigung haben, weil man eben schauen muss, wie nimmt das Kind zu. Und wenn diese Familien nach Hause gehen und haben von heute auf morgen diese Überwachung nicht mehr, die sie aber aus den ersten Tagen und Wochen aus der Klinik gewohnt sind, dann verstehe ich auch, dass das natürlich für Unsicherheit sorgt. Und dann kann zum Beispiel das regelmäßige Wiegen zu Hause, jetzt nicht unbedingt als Stillprobe, aber doch vielleicht zu Beginn eine Maßnahme sein, um Unsicherheiten zu nehmen, um einfach den Übergang von der Klinik in das häusliche Setting plus in den normalen Alltag zu schaffen. Und vielleicht hat deine Freundin deshalb zu Hause auch die Stillproben bzw. das Wiegen gemacht, weil das davor auch schon praktiziert wurde. Und dennoch gucken wir natürlich als Hebammen, die dann nach Hause kommen und die Betreuung auch übernehmen, dass wir das versuchen, relativ schnell zu reduzieren und zum Beispiel auf das tägliche Wiegen zurückzukommen. Das heißt, dass wir einmal täglich das Kind wiegen, um zu schauen, in welche Tendenz geht es denn? Nimmt das Kind zu, ja oder nein? Aber nicht mehr vor jeder Stillmahlzeit und zu jeder Mahlzeit, die es eben zu sich nimmt. Und dann kann es eben eine tolle Orientierungshilfe sein, zu schauen, pro Tag, wie nimmt das Kind dann zu? Und wenn wir sehen, dann nimmt es gut zu, kann man das natürlich auch wieder reduzieren. Also, dass wir schauen, dass wir einfach einen fließenden, guten Übergang hinbekommen, um Unsicherheiten zu nehmen und eben einfach den Übergang toll zu machen. Dennoch muss man sagen, ist es in unserer Hebammenpraxis nicht Standard und nicht zwingend notwendig, diese Stillproben zu machen im häuslichen Setting zu Hause. Wie du gerade gesagt hast, ist es bei uns einfach kein Standard, sondern oft ein Übergang.
Und wir wollen euch eher dahingehend auch ermutigen, da kommen wir auch wieder zu, wir sind so durchgetaktet, wir wollen so alles genau messen. Und das ist an der Brust manchmal, ich habe schon gerade schon gesagt, ne, da sieht man halt nicht. Man hat leider keine kleine Klappe, wo man mal reinschauen kann. Das würde vielen das erleichtern. Und wenn bei euch keine medizinische Notwendigkeit vorliegt, dann ist es uns Hebammen ein ganz wichtiges Anliegen, wie du das gerade auch schon gesagt hast, dass ihr Vertrauen in euch, aber auch Vertrauen in euer Baby entwickelt und dann nach und nach von diesen Maßnahmen, diesem Tracking auch wegkommt. Das fällt uns so schwer, weil wir haben vorhin auch schon mal einen Geburtsplan drüber gesprochen. Ne? Alles ist genau durchgetaktet, man will über alles genau die Kontrolle haben. Das ist der heutigen Zeit auch geschuldet. Wir haben viel verlernt, auf unsere Instinkte zu hören. Aber Stillen ist eben so ein ganz natürliches, instinktives Verhalten. Und da muss man auch ein bisschen Vertrauen rein haben. Und es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten außerhalb der Waage, wo ihr einfach auf euer Baby achten könnt, euer Baby beobachten könnt und wo er einschätzen können, ja, bekommt das genug Milch? Weil nur wenn ausreichend Muttermilch zum Kind geht, ne, dann kann es ausreichend wachsen. Dann hat es eine regelmäßig nasse Windel, also kann regelmäßig ausscheiden und ist zufrieden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man nochmal anders drüber nachdenken und kann sich die Frage nochmal stellen, reicht's nicht? Aber man darf nicht vornherein immer zweifeln und davon ausgehen, dass es nicht funktioniert. Aber das fällt uns eben super schwer. Also das haben viele Frauen inzwischen gemeinsam. Und wenn euch das auch so geht, damit seid ihr definitiv nicht alleine.
Ich glaube, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, Anja, auf unsere Instinkte und unser Bauchgefühl zu gehören. Und ich glaube, das müssen wir alle wieder etwas erlernen und auch darauf vertrauen, dass wir darauf vertrauen können. Und falls ihr jetzt aber merkt, ich glaube, mein Kind bekommt doch nicht so viel Milch oder ihr macht euch doch noch arge Gedanken darüber, dann sprecht gerne mit eurer Hebamme oder auch speziell mit einer Stillberaterin oder einem Stillberater darüber und versucht so eure Bedenken, Ängste zu lösen und vielleicht wirklich auch nochmal den Blick drauf zu werfen, stimmt das denn? Habt ihr vielleicht denn auch nicht genug Milch? Und welche Maßnahmen gibt es denn, eure Milchmenge zu steigern? Oder dass man wirklich da nochmal genau individuell auf euch ein Augenmerk nochmal drauf legt und auch eure Ängste und Bedürfnisse trotzdem wahrnimmt, ernst nimmt und dann eben schaut, wie die Stillbeziehung mit eurem Baby gemeinsam weitergehen kann. Aber immer zu wiegen, kann leider nicht die Lösung sein. Und von daher ist es super, dass du mit deiner Hebamme nicht dein Kind so viel gewogen hast, weil das ist einfach keine gängige Praxis. Und wir hoffen, dass wir dir somit deine Frage gut beantworten konnten. Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche.
Kommen wir zur Entdeckung der Woche. Ich habe uns ein Thema mitgebracht. Das letzte Mal habe ich mit dir einen Ausflug in die Tierwelt gemacht. Jetzt gehen wir zur High Society.
Bin gespannt. Das ist ja ein Cut. Wow. Aber ich liebe High Society. Ich liebe Klatsch und Tratsch.
Ich weiß. Deshalb dachte ich, ich bringe dir das Thema mit. Es geht um das Thema Silent Birth, der neue Hollywood-Trend und ob das der sinnvolle Ansatz ist oder nicht.
Da bin
Hast
ich
du mit. Davon schon gehört?
Davon habe ich noch gar Von nichts gehört.
Von der Silent Birth.
Das war mir zu leise. Davon habe ich nichts mitbekommen. Ja. Habe ich nie mitbekommen.
Sehr gut. Bin ich gespannt. Dann erzähle ich dir heute ein bisschen mehr darüber. Man nennt sie auch stille Geburt. Wir kennen das Wort stille Geburt ja eigentlich eher aus was sehr Traurigem und einem sehr traurigen Hintergrund, nämlich, dass Kinder nicht lebend geboren werden. Aber die stille Geburt, die hier gemeint ist, es geht nur um die Geräuschkulisse, die eine Frau während der Geburt macht. Und deshalb wird es ins Deutsche so übersetzt, obwohl ich es von der Wortwahl nicht ganz richtig finde, muss man ja sagen, weil wir eine stille Geburt, wie ich gerade gesagt habe, mit einem anderen Hintergrund verbinden. Aber es geht jetzt heute wirklich nicht darum, um die stille Geburt, dass ein Kind nicht lebend geboren wird, sondern eher um die Geräuschkulisse bzw. das Äußern der Frau während einer Geburt, okay?
Okay, du siehst mich schon mit verdutztem Gesichtsausdruck
ja,
hier.
Ja, es wird wirklich kurios. Pass auf, es geht weiter. Also der Geburtsansatz, den man während einer Geburt da hat, bei dieser Silent Birth, ich rede jetzt auch, also ich sage den Begriff jetzt gerne auf Englisch, dass wir den eben nicht vertauschen, ist möglichst wenig zu sprechen oder Lärm zu verursachen und zu machen. Das heißt, eine Gebärende ist so leise wie möglich. Und Ziel ist es hier, eine ruhige, friedliche Atmosphäre für das Baby zum Eintritt in die Welt zu schaffen. Und der Fokus liegt hier eben auf Ruhe, Achtsamkeit, Konzentration und legt sich so ein ganz bisschen an das Thema Hypnobirthing an. Also das kommt so ein bisschen aus der Richtung. Und hier ist es auch noch wichtig, möglichst äußere Reize komplett von der Gebärenden abzuschirmen, dass sie eben in ihrem Raum, in ihrem ruhigen, friedlichen Raum der Atmosphäre verbleiben kann.
Ich habe Darum viele Fragen.
Das ist der neueste Hollywood-Trend, wie Kinder geboren werden. Ich fand das wirklich sehr interessant. Und das ist eben ja sehr stark verbunden und in Hollywood aktuell und wird auch deshalb ein bisschen belächelt. Und ich möchte es deshalb aufgreifen, weil ich selbst, als ich das gelesen habe, sehr lachen musste, weil einige Prominente das auch so praktiziert haben oder es jetzt auch anstreben, die jetzt gebären. Und was genau bedeutet hier nochmal silent? Das bedeutet hier wirklich keine Gespräche zu führen, nicht anzufeuern und auch keine medizinischen Erklärungen im Raum zu geben. Also genau das, was wir gerade im Geburtsplan besprochen haben, findet nicht statt. Also es findet keine Kommunikation statt, keine Musik, aber auch kein lautes Stöhnen von der Frau selbst, wenn möglich. Und teils werden sogar Anweisungen an die Gebärenden zurückgehalten und auch eher kritisch gesehen, wenn man das tut und wenn man sie anspricht. Das heißt, also es ist wirklich eigentlich ein Alleingebären in einem medizinischen Setting, wenn wir es so sehen. Und teilweise sollte man wirklich auch darauf achten, also geht dann praktisch aus diesen ganzen Schrieben hervor, dass es dann wirklich auch so eine tolle Atmosphäre geschaffen wird. Die Lichtquellen werden gedimmt. Das Personal wird ganz genau darauf instruiert, flüstern zu sprechen und auch wann man die Gebärende anspricht und auch wie. Also welche Sätze du zum Beispiel wählst.
Und ich dachte schon, sie haben so Plakate, die sie dann hochhalten, ja, wenn sie irgendetwas...
Weil sie das war jetzt so meine erste Idee.
Weil Flüstern ist ja im Prinzip auch nicht silent. Also,
ja,
oder?
Richtig. Und die wurden dann gefragt, warum möchten manche Menschen still gebären? Beziehungsweise die, die eben dieses Silent Birth anstreben, warum wollen die das machen? Der Hintergrund da, der Wunsch nach Intimität, Kontrolle und Selbstbestimmung steht hier an erster Stelle. Mhm. Also, dass sie ganz bei sich bleiben können. Und vor allem aber auch Wunsch, das Baby ruhig und sanft willkommen zu heißen. Das heißt, dass wenn das Baby geboren wird, keine Geräuschkulisse drumherum ist oder Leute was sagen oder dass wirklich auch nur die Stimme der Mutter als erste erhört wird.
Aber das kann nur aus Hollywood kommen.
Ja.
Das kann nur aus Hollywood kommen.
Und das ist auch, also vielleicht gibt es ja auch traumatische Vorerfahrungen, die vielleicht bei einer Gebärenden stattgefunden hat und deshalb auch genau dieser Wunsch nach einem Gegenmodell zu dieser hektischen Klinikgeburt aufgetreten ist. Das heißt, her resultiert das auch manchmal, wenn der Alltag sehr hektisch war, dass man genau das Gegenteil während dieser Geburt haben möchte.
Da muss ich auch sagen, den Wunsch kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Aber die Frage ist immer, müssen wir dann immer gleich ins nächste Extrem übergehen? Das frage ich mich gerade.
Also das ist jetzt genau das nächste Extrem, was wir hier machen. Das heißt, also es muss auch nicht zwingend religiöse Hintergründe haben oder ideologisch begründet werden, warum man diese Silent Birth irgendwie anstrebt, sondern es ist rein dieser Wunsch nach Intimität und Kontrolle. Und
ich hätte gern einfach mal meine Ruhe, bevor das Kind dann...
Ich meine, dieses, was da praktiziert wird, wir kennen es ja wirklich schon so ein bisschen aus dem Rahmen vom Hypnobirthing oder der achtsamen Geburt, dass wir diesen Raum schaffen, ne, wenig kommunizieren.
Absolut.
Viele Punkte finden wir da wieder. Das geht jetzt aber wirklich noch mal mehr ins Extreme rein, weil trotzdem man Hypnobirthing praktiziert während einer Geburt, spricht man ja oder sie äußert sich oder darf tönen oder selbst laut sein. Ne? Also da sind ja diese Regelungen nicht getroffen, die jetzt hier getroffen werden. Und jetzt haben sich einige Fachleute in Fachkreisen und sowas dazu auch schon natürlich geäußert. Das möchte ich dir nicht vorenthalten. Das heißt,
sie sind begeistert, nehme ich an.
Sie sind komplett begeistert, aber es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es eine komplett stille Geburt diese Vorteile mit sich bringen, die man sich dadurch erhofft. Eben diese selbstbestimmte Geburt, die Kontrolle komplett über die Geburt selbst zu behalten und auch dieser Wunsch nach Intimität, dass der nicht von den Geräuschen nur abhängig gemacht werden kann oder einer Lichtquelle oder einer Atmosphäre, weil doch Kommunikation wichtig ist, sowohl von der Gebärenden ausgehend, als ja natürlich auch von dem geburtshilflichen Team, ist es natürlich verständlich, sagen sie auch, diesen Wunsch nach dieser ruhigen Atmosphäre zu haben. Völlig fein, sind wir auch mit dabei. Ne? Viele Kliniken bieten auch ruhige Settings an mit Licht, Musik, Personen, dass wir natürlich schauen, dass wir gedämpft und ähnliches reden, aber nicht wieder in diesen ganzen Extremen. Und wichtig, sagen sie auch, ist eine Geburt, und den Satz fand ich eigentlich ganz schön, ist keine stille Leistung. Eine Geburt ist sogar ein lautes Ereignis, was stattfinden kann, was sogar förderlich ist durch
absolut
lautes Atmen, Stöhnen, Schreien. Das sind physiologische Ausdrücke einer Gebärenden, die sehr sinnvoll und notwendig sind. Auch Kommunikation mit Hebammen, dem Team sind essentiell für Sicherheit und Vertrauen zu schaffen. Weil stell dir vor, auch bei uns im klinischen Setting kennen wir ja die Familien manchmal nicht und lernen die in kurzer Zeit kennen. Aber wie soll man sich kennenlernen, wenn wir gar nicht miteinander kommunizieren? Gar nicht miteinander sprechen. Null. Kein Wort fließt.
Das ist super schwierig. Man tänzelt ja dann gefühlt auch so ein bisschen um sich herum, weil man möchte ja auch nicht der störende Faktor sein. Und was du gerade eben auch schon angesprochen hast, das ist ja weitläufig bekannt, dass das Tönen eine Form der Schmerzbewältigung sein kann. Und wenn das den Frauen verboten wird, weil es das Kind stört, dann wird ja auch der Frau während der Geburt wieder was genommen.
Genau. Deshalb kamen Studien jetzt wieder zum Vorschein, die nämlich genau das Gegenteil bewiesen haben. Nämlich, dass die Schmerzlinderung durch Vokalisation stattfinden kann. Dass zum Beispiel Vibrationen durch Tönen oder auch Schreien den Körper entspannen und auch Stress reduzieren können. Das heißt, das ist auch ein Ausdruck von Loslassen. Ne? Wenn ich jetzt meine Muskeln nicht loslassen kann, dass ich es vielleicht durch lautes Tönen schaffe, dadurch meinen Körper zu regulieren. Auch die Verminderung von Geburtsverletzungen. Das heißt, gezielte Vokalisationstechniken kennen wir auch. Ne? Also gezieltes Tönen kann während der zweiten Geburtsphase das Risiko zum Beispiel von schweren Dammrissen reduzieren, weil wir lernen, richtig zu atmen und diese auch zu äußern. Aber auch bewusstes Tönen lässt den Beckenboden besser kontrollieren, wie ich gerade gesagt habe, Ne? Also wir lernen dadurch auch, bestimmte Körperöffnungen und Regionen zu entspannen und zu öffnen.
Steht ja im direkten Zusammenhang, das wissen wir ja inzwischen. Genau. Der Muttermund und der Mund, und wenn man den zusammenkneift, ja, dann kann auch das Gewebe rund um den Muttermund nicht locker sein.
Das heißt, bewusstes Öffnen des Mundes kann Kiefer und damit eben auch den gesamten Körper entspannen und lockern. Das ist auch die Kritik an dem, was jetzt hier gerade passiert, wenn man diese Silent Birth praktizieren will. Nämlich auch, dass Frauen sich selbst zur Stille verpflichten und somit selbst blockieren und stressen. Weil sie selbst ja sagen, ich darf keinen Ton von mir lassen. Und das stresst wieder, wenn sie ständig daran denken müssen, keinen Ton zu äußern. Und jede Geburt ist individuell. Und wir wissen es auch, vor allem beim ersten Kind. Man weiß auch noch nicht, wie fühlen die Wehen sich an. Wie gehe ich mit den Wehen um? Tut es mir gut, leise zu sein? Tut es mir vielleicht auch gut, laut zu sein? Ist es vielleicht eine Mischung aus beiden? In Geburtsphasen manchmal lauter zu werden, dann wieder leiser zu sein, bei mir zu bleiben. Es ist ja auch ein Prozess, der sich immer ändern kann und darf. Er ist ja auch nicht 9 Stunden immer gleich. Und das nehmen sie sich komplett dadurch, ne? Und auch eine laute Geburt kann kraftvoll und würdevoll, selbstbestimmt und natürlich sein. Und das schließen sie auch dadurch aus, beziehungsweise wird jetzt auch kritisiert, dass die Frauen eigentlich gerade ausgeschlossen werden, die laut tönen oder laut sind, dass sie nicht selbstbestimmt gebären. Und das ist natürlich Schwachsinn. Das muss man ja vollkommen einfach mal sagen. Das ist nicht richtig und das stimmt auch nicht.
Und es ruft auch wieder Hemmungen hervor bei Frauen, wenn sie in den Kreislauf kommen und gebären, wenn sie eben laut sind.
Richtig. Und wir bestärken ja eher gerade die Frauen, laut
zu sein.
Seid laut,
genau. Lasst es raus. Und jetzt kommt da Hollywood um die Ecke und sagt, nee, ihr müsst aber schön leise sein, weil ansonsten
seid ihr nicht selbstbestimmt hier unterwegs.
Also was kommt denn bitte als nächstes? Mhm. Und weißt du, was mir auch gerade, ich will dich gar nicht unterbrechen, ich finde das super interessant, dir zuzuhören. Weißt du, was mir auch gerade kommt? Und deswegen passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge, dass das aus Hollywood kommt. Die Frauen müssen ja Schmerzmittel, Medikamente ohne Ende bekommen, dass sie das wirklich immer, wenn es geplant ist, zu 100% durchziehen können. Das kann doch gar nicht anders sein.
Das müsste man sich statistisch tatsächlich mal anschauen, wie die eigentlich gebären und in welchem Setting. Da hast du vollkommen recht.
Wenn das so komplett 100% still sein soll, das kann gar nicht anders sein. Das möchte ich unterstellen. Also
und ich möchte auch als letzten Punkt nochmal wiederholen, das Schweigen im Team ist auch gefährlich. Und vom Team rede ich jetzt wirklich von der Gebärenden, vom Partner, Partnerin und alle anderen, die an dieser Geburt beteiligt sind, weil Informationen nicht kommuniziert und weitergegeben werden können. Das heißt, wenn jetzt auch Auffälligkeiten von den Herztönchen zum Beispiel sind, ne, wo wir sagen, hey, wir gehen mal kurz in eine andere Geburtsposition oder wir wechseln mal kurz oder wir haben das nur kurz im Auge. Das sind ja wichtige Informationen, die auch den weiteren Geburtsverlauf beeinflussen oder auch Handeln durch von uns zum Beispiel begründen. Das ist aber gar nicht möglich. Das heißt, also es ist wirklich, wirklich sehr erstaunlich, was da gerade stattfindet. Trotzdem muss man auch sagen, es gibt ja Frauen, die während einer Geburt nicht laut tönen oder schreien. Und das ist auch vollkommen super in Ordnung, weil es vielleicht nicht hilfreich für sie in dieser Sekunde ist. Aber es gibt eben individuelle Unterschiede. Bei manchen hilft es, bei manchen hilft es eben nicht. Und wie schon gesagt, manchmal kommt vielleicht eine Geburtsphase von 1-2 Stunden, wo man lauter ist, dann wird man eben auch wieder leiser. Das heißt, man sollte sich den Druck auch nehmen, wie verhalte ich mich jetzt von meiner Tonlage während einer Geburt? Das ist ja Wahnsinn. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn wir über allein Geburtsoutfits nachdenken und ich noch darüber jetzt nachdenken soll, wie ich töne während der Geburt, also
Da ist bei uns im Kreis halt mal schön Ruhe, Marie, aber da bestehe ich drauf.
Also zusammenfassend muss man wirklich sagen, als Fati, diese Silent Birth polarisiert gerade wirklich brutal in Hollywood, man muss es sagen. Es wird gerade rauf und runter darüber diskutiert, aber auch spirituellen Idealen, aber auch medizinischer Skepsis und dem Wunsch nach Ruhe und sicherem und selbstbestimmten Gebären. Also meine persönliche Meinung nur dazu, dass diese Silent Birth nicht dazu führen wird.
Das eine bedingt ja auch nicht das andere.
Nee. Wenn es jetzt der tiefste Wunsch ist, so zu gebären, kann man ja mal damit beginnen und mal schauen, wie es ist. Und da würde ich jetzt gerne auch Thema Geburtsplan eigentlich nochmal einbringen. Das hat dazu eigentlich ganz gut gepasst, die Flexibilität zu wahren. Denn wenn man während einer Geburt merkt, das ist hier doch nichts für mich.
Wie ist das?
Sollte man den Plan doch gerne ändern.
Wie ist das, wenn man in so einem Silent-Kreissaal in Hollywood ist und auf einmal ist man laut, fliegt man dann raus? Was ist dann da? Das würde mich interessieren.
Das würde mich ausgehen. Das weiß ich leider nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber ich würde hier Hollywood auf jeden Fall anraten, auch die Flexibilität sich hier zu bewahren.
Hollywood, mach dich mal geschmeidig.
Ne, Hollywood, ne, bleibt jetzt doch mal hier ein bisschen flexibel. Und ich möchte auch hier wirklich nochmal anhalten, eine Geburt darf laut oder leise sein.
Und kraftvoll.
Und kraftvoll. Und auch individuell. Aber tönt, stöhnt, schreit, was das Zeug hält, wenn ihr euch danach fühlt. Hauptsache selbstbestimmt.
Und weißt du, was mir jetzt da auch gerade noch eingefallen ist? Der Hintergedanke war ja auch, dass das Kind die Stimme der Mutter zum allerersten Mal hört. Was ist denn, wenn sie nach der Geburt völlig sprachlos ist? Das erleben wir so ja ganz häufig. Jetzt stellt man sich mal vor, da liegt das Neugeborene, dann wird von der Mutter aufgenommen und keiner sagt einen Ton. Das Kind muss ja denken, wo bin ich denn hier gelandet? Hallo? Ist hier jemand?
Bin ich hier alleine?
Hallo? Ist hier jemand? Es ist auf einmal kalt, es ist dunkel und keiner spricht. Ah, da würde ich aber mal richtig losschreien.
Ja, ja,
aber
da würde ich auch mal kind, richtig losschreien.
Da würde ich aber
mal kurz, bis mal ein Hu kommt.
Also danke für diese Entdeckung der Woche.
Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das im Behalten, wie Hollywood.
Weiß man schon, wer das praktiziert hat?
Ja.
Wurden da prominente Namen genannt?
Ja. Britney Spears hat das zum Beispiel gemacht.
Britney Spears?
Katie Holmes, Tom Cruise.
Ah, das passt, ja.
Die zwei sollen so geboren haben. Also es gibt einige Namen. Es rollt sich jetzt auch langsam wieder auf. Es sind ja immer so Wellenbewegungen, die stattfinden. Ne? Silent Birth ist gerade wieder der Riesenhit. Wir gucken mal, wie lang. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Auch wenn jeder dann erzählt, sie haben Silent geboren. Wie Silent war es dann wirklich? Ne? Also das muss man ja, finde ich, dann auch immer mal hinterfragen. Aber wir werden den Trend weiter beobachten. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, falls es hier ein Update gibt.
Vielen Dank dafür.
Gerne.
Wenn ihr auch ein Update von Marie haben wollt, sie bringt es nämlich dann bestimmt mal in eine Podcast-Folge mit, dann abonniert unbedingt unseren Podcast Hallo Hebammenzeit auf eurer liebsten Podcast-Plattform, damit ihr diese News nicht verpassen könnt.
Auf jeden Fall. Ihr solltet da dranbleiben, allein wegen Hollywood.
Absolut.
Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu lesen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Eure Anja
und Marie. Hallo Hebammenzeit ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern
und Marie Kuhn. Schnitt und Sound Justin Scaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.
So, und jetzt ist hier Ruhe, ja? Ruhe.
Shh.